Es ist Dienstag, der 23. November 2021 und damit live, fast live, Zeit für das Penta-Radio, obwohl wir heute nicht live sind, sondern nur in eurem Podcast-Player. Und wir, das sind der Mol,
Hallo.
der Xarre,
Hallo.
der Honky.
Hallo und der Simon.
Ja, und der Simon kommt heute mal wieder nicht aus Freiberg, sondern aus fernen Landen, 2 Stunden. Bei mir ist schon 2 Stunden später als bei euch.
Aus dem Penta-Radio Studio Ost.
Genau. Und als erstes haben wir Feedback zu unserer letzten Sendung erhalten und ich kann sagen, wir sind offensichtlich sehr erfolgreich.
Ja, wir haben ganze 2 Mails bekommen.
Nee, das meine ich nicht. Naja, gut, ja, das auch. Aber eigentlich meinte ich, dass ja unsere versteckte Werbekampagne offensichtlich erfolgreich war.
Ganz genau. Das erste Feedback kommt von Peter. Passenderweise, und er schreibt in seinem eigentlichen Feedback: Einzel- und auch Gruppenchats sind gut über E-Mail realisierbar mittels Delta-Chat. Also wir hatten ja gesprochen über Messenger letztes Mal. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr an den Kontext erinnern. Das hätten wir vielleicht vorher nochmal nachgucken sollen, unserem Pad vom letzten Mal, was da der Kontext war. Aber ich erinnere mich, dass es eine Diskussion über Messenger gab.
Naja, es ging halt um Vorteile von sowas wie Slack und so.
Also als langjähriger Delta-Chat-Nutzer habe ich da auch ein bisschen geschluckt und gesagt, das habt ihr vergessen. Genau, weil Delta-Chat ist wichtig und gut. Allerdings, ich habe bei vielen Low-Level-Benutzern, die nie ganz so, wie sagt man, das Techie sind, es ist nie so einfach, Delta-Chat einzurichten. Und Delta-Chat hat ein Riesenproblem, dass die ganzen Push-Funktionen nie ordentlich funktionieren. Also auf Deutsch, Nachrichten kommen nie in diesen Zeiten an, wie man es bei WhatsApp gewohnt ist. Also es kann halt manchmal sein, dass die einfach mal 10 Minuten später ankommen, was so für Messaging manchmal so ein bisschen problematisch ist. Ja, wenn jemand vom Delta-Chat Core-Entwicklerteam zuhört, ich wünsche mir da irgendwie Push-Nachrichten.
Naja, das Problem ist halt, diese Push-Nachrichten funktionieren halt dadurch, dass es so ein Push-Gateway gibt von den Betriebssystembetreibern, also im Zweifelsfall von Apple oder Google oder eventuell noch von Samsung oder dem Telefonhersteller jeweils, wo es halt quasi eine einzige Verbindung ist, die das Telefon offen hält zu diesem Push-Gateway, um dann halt benachrichtigt zu werden über neue Nachrichten. Und alle Apps müssen halt dann diesen Gateway verwenden, um ihre Benachrichtigungen zuzustellen. Also halt, wenn über Messenger 1, Messenger 2 und Messenger 3 irgendwelche Nachrichten gemacht werden sollten, ist dann halt das Argument, dass man halt nur eine einzige Verbindung offen halten muss, anstatt dass diese 3 Messenger oder im Zweifelsfall sogar 10 Messenger dann separat Leitungen offen halten zu ihren zentralen Servern. Oder halt in dem Fall zum Beispiel zu dem Mail-Server bei Delta Chat oder zum Beispiel zum XMPP-Server bei XMPP halt, also Jabber. Und dadurch wird die ganze Sache effizienter. Das Problem ist dann natürlich, wenn man einen Messenger hat, der das nicht inhärent unterstützt, beziehungsweise der nicht so ohne weiteres darauf angepasst werden kann. Bei den zentralisierten Messengern ist das ohne Probleme möglich, weil die halt zentralisiert sind. Da kann halt der Betreiber dieser zentralen Server halt eine entsprechende Integration zu den Push-Gateways vorhalten. Bei solchen dezentralen Protokollen wie XMPP oder halt in dem Fall E-Mail über Delta Chat ist es halt erforderlich, dass im Zweifelsfall jeder Betreiber eines entsprechenden kompatiblen Servers dann eine Unterstützung für Push-Gateways drin hat. Also ich weiß zum Beispiel, bei Matrix-Servern ist das mittlerweile der Fall. Wenn die Matrix-Server hinreichend neu sind, haben sie halt so eine Unterstützung drin. Dann kann die App halt irgendwie sagen, hallo, ich bin irgendwie so eine iOS-App, ich möchte jetzt gerne den Apple-Push-Gateway verwenden und richtet das dann in dem entsprechenden Nutzeraccount ein, von dem Nutzer, der ja auf der App eingeloggt ist. Und dann funktioniert das auch tatsächlich. Bei XMPP ist das halt ja immer noch so eine Sache, ob man da die richtigen Module im Server aktiviert hat oder nicht oder wie das genau konfiguriert so geht. Es ist alles ein großes Problem.
Na, bei Delta Chat, das spricht ja nur IMAP und das ist halt dann wie jeder Stino IMAP-Server. Ich habe da Kunden, die das halt mit sowohl Outlook.com benutzen als auch Gmail benutzen und ich habe halt überall, selbst auf dem iPhone, diese Probleme, dass Nachrichten nicht immer sauber übermittelt werden. Also es ist immer sehr cool, wenn ich gerade die App offen habe und man tut schnell hin und her, dann geht das also ohne Probleme, aber wenn das Handy schläft, also sozusagen genau das, was du halt beschreibst mit der Push-Funktion, dann kann es halt sein, dass E-Mails erst dann abgeholt werden, wenn ich das nächste Mal das Handy in die Hand nehme und was weiß ich, nach dem Wetter gucke, tut er im Hintergrund dann die Delta-Chat-App aktualisieren. Wie gesagt, da wäre halt irgendwie Push-Funktionalität. Ich weiß nicht, ob es an der App oder am Mail-Server liegt, die wären da relevant.
Ja, ich glaube, bei der Mail-App gibt es dann wahrscheinlich nochmal so Ausnahmen dafür. Ich weiß jetzt nicht, wie das in iOS genau implementiert ist. Da nehmen wir vielleicht im nächsten Feedback zur nächsten Sendung dann einen sachdienlichen Hinweis entgegen, wenn jemand hier iOS-App-Entwickler ist und sich damit auskennt vielleicht. Vielleicht wäre das ja auch die Möglichkeit irgendwie für die Delta-Chat-Leute, dass die sich gegenüber dem Betriebssystem ausgeben als Mail-App und dann halt die entsprechenden Sonderberechtigungen bekommen, dafür irgendwie im Hintergrund so ein IMAP laufen zu haben, wie was halt die normale Mail-App oder so macht.
Wir freuen uns auf jeden Fall über E-Mails an pentaradio@c3d2.de und das auch von iOS-Entwicklerinnen, nicht nur Entwicklern.
Sehr gut. Peter schreibt dann noch weiter, PS, Shimano-Schaltung habe ich gekauft. Zwinker-Smiley. Das ist jetzt für alle Leute, die letzte Folge nicht gehört haben, sehr verwirrend. Von daher hört noch die letzte Folge nach, wenn ihr die nicht gehört habt. Dann versteht ihr auch, was damit gemeint ist.
Hab ich auch gehört und hab mir gefragt, Jungs, ihr habt keine Ahnung von Fahrrädern. Man kauft eine Sachs-Schaltung und keine Shimano-Schaltung, aber okay.
Hallo, wir wurden von Shimano dafür hinreichend bezahlt.
Aha.
Verstehst du das nicht, wie das mit Werbung funktioniert?
Warte mal, bin ich auch Host? Habe ich von dem Geld was gesehen?
Welches Geld? Wovon redet ihr? Also ich habe da irgendwie auch nichts von bekommen.
Also ihr könnt euch darauf einstellen, in den Tagesschau nächste Woche gibt es dann den großen Lobby-Skandal bei Penta Radio.
Ja. Penta Radio Papers.
Genau, Penta Papers. Sehr gut.
Deswegen habe ich mich ja jetzt auch zwischenzeitlich ins Ausland abgesetzt. Also
von der ganzen Kohle.
Eieiei. Wir haben auch noch weiteres Feedback bekommen. Also wir haben hier quasi unsere Feedback-Zahlen verdoppelt innerhalb nur eines Monats. Und das zweite Feedback kommt von Volker, ein bisschen längeres. Liebes Penta-Radio-Team, in eurer Argumentation gegen personalisierte Werbung ist mir eine Lücke aufgefallen, die ich gerne schließen möchte. Eines eurer Argumente war, dass das Ausspielen von Schadsoftware über ein Werbenetzwerk viel attraktiver ist als über einzelne Seiten, weil man dadurch tausende Seiten gleichzeitig erreicht. Das ist aber nur, in Anführungszeichen, ein generelles Argument gegen Online-Werbung, nicht spezifisch gegen personalisierte Werbung. In eurer Argumentation habe ich vermisst, wie sehr diese unschöne Ausgangssituation nun durch personalisierte Werbung verschärft wird. Die Angreifer können nun gezielt ihre Opfer eingrenzen, etwa hohes Einkommen in IT-fernen Branchen. So kommt die Schadsoftware genau dort an, wo sie wirken soll, ohne dass man unnötig Aufsehen erregt. Im schlimmsten Fall wird das von Angreifern genutzt, die einen Zero-Day in der Hand haben, mit denen sie gezielt wenige Personen angreifen, damit der Zero-Day nicht so schnell verbrannt ist.
Hat er vollkommen recht.
Ich würde das vielleicht noch erweitern, weil er jetzt sagt, das ist ein Argument gegen Online-Werbung, aber nicht spezifisch gegen personalisierte Werbung. Das würde ich zu einem gewissen Maße doch sagen, denn dass diese ganzen Werbenetzwerke so aufgekommen sind, hängt ja auch stark damit zusammen, dass halt in den Anbietern der Werbenetzwerken sich diese ganze Tracking-Technologie zentralisiert hat. Wenn jetzt es einfach nur so wäre, dass einfach nur irgendwelche Werbung contentbasiert ausgespielt wird, also was wir beim letzten Mal erläutert hatten, dass halt der Gegenentwurf zur personalisierten Werbung ist eine Werbung, die nur anhand des Inhalts des zum Beispiel Zeitungsartikels sich richtet oder des Leserprofils der Zeitung oder in dem Fall halt des Online-Angebots, dann wäre ja auch so ein Werbenetzwerk nicht von so einem großen Wert, wie es jetzt halt der Fall ist. Weil man dann einfach sagen könnte als Online-Medium, wir haben unsere bestimmten Werbekunden, die bei uns Werbung machen wollen, die bei uns direkt ihre Kampagnen einreichen, also ihre Werbebilder mit den dazugehörigen Links, wo sie dann hingeleitet werden sollen. Und die spielen wir direkt auf unserer Seite über unser CMS in irgendeiner Form aus. Dann bräuchte man diese Werbenetzwerke nicht in demselben Maße. Also da würde ich da noch diese extra Ebene auf die Argumentation rauflegen.
Na, es gibt doch noch eine andere Sache zur Werbung allgemein, die was gegen Werbung spricht. Werbung macht im Prinzip die Gesellschaft kaputt, weil Werbung mir immer zu 80% irgendwie die Nase voll lügt. Also die erzählen the best podcast in the universe oder sowas, was eindeutig klar ist, oder Reebok, die besten Schuhe der Welt oder sowas, was auch eindeutig klar ist. Und nicht bloß vom Tracker-Sache spricht viel gegen Werbung, sondern halt auch von diesen ganzen gesellschaftlichen Problemen, die wir gerade haben in puncto Facebook, Fake News und in puncto Trust, also wir haben halt gerade ein riesengroßes Trust-Problem. Menschen vertrauen sich nicht mehr. Und woran liegt das auch, weil sie die ganze Zeit in der Werbung irgendwas vorgelogen bekommen? Genau. Aber ich denke, das können wir später in unserem Gaming-Thema noch ganz gut verarbeiten, dieses Argument.
Ja, das war ja auch das letzte Mal die Sache, womit ich gleich angefangen hatte zu sagen, ich will jetzt hier nicht gegen Werbung prinzipiell argumentieren, weil das ist eine Sache, die kann man auch machen, aber das hätte den Rahmen dieser Sendung noch mehr gesprengt. Es reicht ja schon alleine gegen personalisierte Werbung zu wettern. Und das ist vielleicht auch ein Ziel, was gesellschaftlich realistischer ist, weil, es ist halt nun mal so, wenn man ankommt und sagt, man möchte Werbung verbieten, man kann sehr viele positive Argumente haben, aber da hat man einen noch größeren Uphill-Battle, als wenn man jetzt sich auf dieses eine sehr konkret schlimme Auswuchs von personalisierter Werbung bezieht.
Na, als Unternehmer kann ich nicht sagen, dass ich Werbung verbieten will. Ich will halt Werbung verbieten, die mich belügt. Also es ist schon wichtig zu sagen, hallo, ich bin hier, ich biete das an. Wer das will, kann zu mir kommen. Das ist wichtig. Ohne Werbung funktioniert die Welt nie. Aber die Frage ist, wie wir unsere Werbung halt machen. Das ist extrem wichtig. Also müssen wir dazu die Leute ausspionieren? Müssen wir dazu Mist erzählen, wo eindeutig klar ist, dass das, was die gerade hier erzählen, hundertprozentig nicht der Fall sein kann. Aber wir akzeptieren es halt, weil es schon immer so war und keiner hinterfragt es halt. Und das ist halt eine Sache, wo ich sage, Werbung macht halt auch die Gesellschaft kaputt.
Naja, gut, wobei es jetzt schon schwer sein wird, eine Wahrheitsprüfung für Werbung zu etablieren.
Mich würde ja eher interessieren, welche Farbe die Milka-Kuh im Anschluss nach diesem Gesetz dann hätte.
Die hat dann so ein Sternchen dran.
Ja.
Da steht unten
Gebrauchsmuster.
Stellt nicht die tatsächliche Farbe der Kuh dar.
Purple Cows are a lie.
Oder die kriegt dann stattdessen so ein lila Hoodie angezogen.
Na, oder die ist halt einfach Kuhfarben.
Was?
Das nee. Kann ich mir nicht vorstellen.
Skandal. Nee,
kriegt einen lilafarbenen Hoodie übergezogen und so ein Goldkettchen mit dem Milka-Logo vorne drauf.
Apropos Dinge, die sich mit einem Hoodie hinter einer neuen Hülle verstecken, wollen wir dann langsam zu unseren News umschwenken?
Das ist ja wirklich eine goldene Moderationsbrücke, sehr gut.
Facebook heißt jetzt Meta.
Yeah!
Also Facebook Inc. Ich habe es noch klargestellt. Die Webseite heißt weiterhin so, wie wir sie kennen und hassen. Der Konzern dahinter heißt jetzt Meta. Und ja, natürlich gleich hier der erste Quip, den wir hier verlinkt haben. Meta ist auch das hebräische Wort für Tod. ja gut, man könnte jetzt auch sagen, Meta im Sanskrit ist, steht für Nächstenliebe oder sowas. Also man findet wahrscheinlich für alles irgendwie ein Negativbeispiel und ein Positivbeispiel bei solchen kurzen Wörtern. Man erinnert sich ja vielleicht hier an diese Umbenennung von der Ruhrkohle AG oder so in Evonik. Als sie dann ihre ganzen dreckigen Kohleanteile abgestoßen haben und da hieß es dann auch so, dass sie dann wie monatelang nach einem Wort gesucht haben, was nichts heißt in allen Sprachen der Welt und sind dann halt zu diesem Evonik gekommen am Ende.
Na, ich hatte das mit meiner Firma auch so gemacht, bis mir dann irgendwann mal jemand gesagt hat, dass ein Teil meiner Firma nach einer schlimmen Krankheit heißt. Da war sie aber schon gegründet und 3 Jahre alt. Also sowas kann immer schief gehen.
Na ja, gut, wenn's 3 Jahre gedauert hat, ist das ja schon mal gut, ne? Bei Facebook hat es dann wie ein paar Stunden gedauert. Gut, vielleicht haben auch ein paar mehr Leute die Ankündigung gelesen als bei deiner Firma.
Genau, also ich erinnere auch noch an solche Umbenennungen. Ich finde das immer wieder interessant, von Google zu Alphabet. Also irgendwie sehen wir da Muster.
Naja, das ist eben dieser Anspruch von diesen modernen Internetkonzernen, so das ganze Leben irgendwie abzudecken. Und dann auch irgendwann zu sagen, wir sind jetzt nicht mehr nur die Suchmaschine oder wir sind halt hier in dem Fall nicht mehr nur das soziale Netzwerk, wir sind halt jetzt irgendwie so ein Metaverse, was irgendwie die kompletten sozialen Interaktionen unserer Kunden umspannen soll. Also Sternchen natürlich die sozialen Interaktionen im digitalen Raum, aber es wird dann immer so weit ausgeweitet, dass es dann irgendwann alle sozialen Interaktionen sind. Und ob das eine gute Idee ist, in Anbetracht von dem, wie Facebook und Instagram und auch WhatsApp sich so entwickelt haben, kann man in Frage stellen, mindestens mal.
Na, auf jeden Fall.
Es gab ja auch ein Interview, was ich verlinkt habe in den Shownotes von Neal Stephenson. Das ist ein Science-Fiction-Autor. Der ist deswegen relevant, weil dieser Begriff Metaverse, auf den sich jetzt Facebook, also jetzt ja Meta, ständig bezieht, kommt aus Stephensons Roman Snow Crash aus den 90er Jahren. Und ja, beschreibt halt auch so ein bisschen diesen Anspruch, den die da halt haben, halt alle möglichen zwischenmenschlichen Interaktionen im virtuellen Raum abzubilden. Und der Stephenson wurde natürlich dann sofort dazu interviewt, was er denn davon hält, dass jetzt so ein großer Konzern seine Idee aufgreift und ob er sich geehrt fühlt und so weiter. Und das ist ein längliches Interview, das kann man sich hier durchlesen in dem Link. Ich habe hier so ein bisschen einen Satz rausgegriffen, und zwar: The revenue model, the way that the makers of the system make money, is more important than anything else because it drives the technical features. Also wichtiger als alles andere ist das Umsatzmodell, also wie das System Geld verdient. Denn wie das System Geld verdient, informiert auch, wie die technischen Features aussehen.
Und nochmal dazu, also Neal Stephenson und dieser Roman Snow Crash, der hat auch noch was anderes uns geschenkt. Der hat uns nämlich das schöne Wort Avatar geschenkt. Das hat er, glaube ich, das erste Mal überhaupt benannt. Genau, also, war das doch. Avatar war von Neal Stephenson.
Ist Avatar so neu?
Warte mal, es gab zwei. Es gab den, wie hieß denn der, dieser Roman, dieser Dreiteiler. Der eine war, glaube ich, Cyberspace und der andere, also entweder war Cyber oder Avatar, eins von beiden, hat uns dieser Roman geschenkt. Genau. Also ich empfehle jeden, diesen Roman zu lesen. Der ist total genial. Also man wird extrem vieles wiederfinden, gerade in der aktuellen Entwicklung. Also dieser Roman ist eigentlich so eine Anleitung für, in welche Richtung wir gerade rutschen. Also wirklich, lest diesen Roman durch. Ich glaube, bis jetzt gibt es noch keinen Film, aber man sollte, also Snow Crash ist wirklich eine Empfehlung.
Also laut kurzer Recherche wurde der Begriff Avatar schon 1985 in dem Spiel Ultima verwendet, also soweit ich das sehen kann, bevor Snow Crash rausgekommen ist, und kommt aus dem Sanskrit, also sind wir schon wieder bei den Indischen, und bedeutet dort Abstieg, was sich auf das Herabsteigen einer Gottheit in irdische Sphären bezieht. Also der Avatar ist quasi ein Körper, den halt eine Gottheit benutzt, wenn sie auf Erden wandelt.
Okay.
Falls ihr euch den Roman nicht kaufen könnt, weil ihr nicht das Geld dafür habt, aber den gerne trotzdem lesen wollt, dann möchte ich euch sehr von der Library Genesis abraten. Also nicht auf Library Genesis auf Wikipedia eingeben und dann dort auf den Links mal nach dem Roman suchen. Das solltet ihr nicht tun.
Das wäre gefährlich, ja.
Gibt es auch ein schönes Hörbuch für, also wer den als Hörbuch kann man sich den auch anhören, der ist sehr cool.
Ist ja noch ein anderer Artikel zu der Metasache, die ich hier verlinkt habe, der relativ gut zusammenfasst meine Kritik, die ich so an diesen Visionen habe, die da Herr Zuckerberg geäußert hat. Ich glaube, da trifft wirklich dieser Spruch von Helmut Schmidt damals zu, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Hier ist im Prinzip die Aussage, the Metaverse is already here, it's called the Internet. Und er beschreibt halt diese Vision, die Herr Zuckerberg da hat. If you listen to Zuck and other tech demigods, the Metaverse will be amazing because everything is interconnected. Your avatar is your identity in the Metaverse. You can jump into games with friends or invite them over to your virtual home. But wait a minute, isn't this how the Internet works today? Und dann halt später, why is Zuckerberg talking about this big new Metaverse thing? The cynic in me believes because they want to own this new Internet. Also, ja, es ist im Prinzip das, was man heute im Internet auch schon machen kann. Vielleicht nicht mit Virtual Reality und so weiter. Aber in den ganzen Medien, die das, die Anwendung im Internet bereitstellen, ja doch schon im Wesentlichen. Ich meine, durch so etwas wie so eine Videokonferenz bin ich ja im Prinzip auch schon im Wohnzimmer des jeweils anderen. Wie gesagt, halt nur noch mit dem Unterschied, dass es halt zweidimensional ist und man irgendwann nochmal das Ganze in eine virtuelle Realität heben kann eventuell. Aber der Grund, dass die das halt so pushen bei Meta, ehemals Facebook, ist halt, dass sie gerne die Gatekeeper von der ganzen Sache sein wollen und halt dann an allen Interaktionen, die wir als Bürger untereinander machen in unseren sozialen Kreisen, dann noch ein Stück mitverdienen können. Und sei es halt durch Werbeeinnahmen.
Jetzt ist die Frage, wie man das verhindert, ne? Indem man da halt mit Schnittstellen arbeitet oder halt wieder eine Dezentralität fordert, genauso halt so wie Matrix funktioniert, indem man dieses Metaverse quasi teilt in verschiedene kleine Universen, die dann miteinander reden können. Aber das ist natürlich absolut nicht im Interesse von Facebook. Gerade überlegt, was man dagegen machen kann. Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee. Es einfach nicht benutzen.
Naja, ich meine, ich glaube so, ich habe da so im letzten Jahr mehr und mehr die Position dazu gefunden, dass eigentlich Regulierung unausweichlich ist. Ich denke, das ist auch, was man raushören kann, wenn man meine Positionsbildung in den letzten paar Penta-Radios sich anhört, insbesondere auch zur personalisierten Werbung und auch zu anderen Sachen. Wir kommen eigentlich nicht drum herum, das in irgendeiner Form zu regulieren. Und halt zum Beispiel sowas wie die Datenschutzgrundverordnung ist ein guter Anfang. Das müsste halt wirklich mal alles durchgesetzt werden, was da in der mehr Theorie als Praxis drinne steht. Und halt zum Beispiel auch sowas wie ein Schnittstellenzwang, dass wenn Facebook halt so eine virtuelle Welt anbietet oder halt Meta oder was auch immer, wie die dann heißen, dass es dann halt eine offene Schnittstelle geben muss, die auch durch andere Plattformen verwendet werden kann, dass dann zum Beispiel halt nicht die Facebook-Kunden nicht mehr wie mit den mit den Apple-Kunden reden können oder mit den Kunden von freier Software.
Vor allen Dingen muss es auch agil sein. Das Problem an dieser ganzen Gesetzgebung, an dieser ganzen Kontrolle ist ja, dass die nie agil ist. Also wir sehen das ja, wie sehr die DSGVO gegamed wird. Also man sieht das ja immer mit diesen Black Pattern von diesen ganzen Cookie-Bannern, die man da so sieht. So klick hier den dicken roten Button und alles wird gut. Und das ist dann aber genau der Button, den du eigentlich nicht willst. Und wenn ich dann eine Gesetzgebung, eine Legislative habe, die sowas durchsetzt, gamen dann halt Facebook oder die Firmen das dann trotzdem wieder in ihrem Sinne, was uns dann auch nie weiterbringt. Also brauchen wir halt Agilität auch in der Gesetzgebung.
Wobei ich sagen würde, dass an der Stelle brauchen wir das überhaupt nicht, weil ich würde sagen, eigentlich ist das einfach gegen die Regel verstoßend, weil die Regel ist, dass das Default das am wenigsten invasive sein muss eigentlich. Und deswegen sind diese ganzen Vorschaltseiten, die versuchen, ihnen mehr Rechte zu geben, schlichtweg illegal.
Also ich sehe keine Gesetzeslücke, ich sehe halt eine Regulierungslücke, dass halt die Regulierungsbehörden nicht mit entsprechender Manpower ausgestattet sind, um solche Complaints, solche Problemmeldungen von Bürgern oder anderen Datenschutzsubjekten mal in weniger als 5 Jahren zu bearbeiten. Die DSGVO ist eigentlich relativ gut. Also das Anti-Pattern, das Gegenbeispiel wäre eher sowas wie diese Cookie-Banner-Gesetzgebung, die sich halt mega spezifisch so auf ein einziges Ding einschießt. Und die kann dann halt natürlich gegamed werden, weil dann halt das Tracking dann zum Beispiel von Cookies um was anderes verschoben wird. Oder weil halt diese Dark-Patterns dann eingesetzt werden, um den Nutzer einfach mürbe zu machen, bis man sich dann irgendwann so eine Adblocker-Regel für die ganzen Cookie-Banner einrichtet und solche Sachen. Da ist eigentlich eine relativ allgemeine und aus Grundwerten abgeleitete Gesetzgebung wie die DSGVO eigentlich das stärkere Schwert, wenn es tatsächlich genutzt würde.
Also ich hab kürzlich mit dem sächsischen Beauftragten für Datenschutz telefoniert, mit dem sächsischen Datenschutzbeauftragten, wegen einer ganz anderen Geschichte, und der war wirklich sehr gehetzt. Also falls ihr dort mal ein Praktikum machen wollt oder ihn irgendwie anders unterstützt, ich habe jetzt nicht in der Zeit geschafft, mal zu schauen, ob der Stellen ausgeschrieben hat, aber ja, der war sehr nett und hat mich zurückgerufen, wollte ich nur mal lobend erwähnen. Ich wollte wissen, ob man Zoom irgendwie verbieten kann mit Datenschutz innerhalb eines Unternehmens. Geht so mäßig nur.
Also ich habe gerade die Erfahrung gemacht, Honky, dass du einfach einen Chromium-Browser nimmst, da funktioniert Zoom nie ordentlich. Also ich hatte genau jetzt vor einer Stunde das Vergnügen, Zoom benutzen zu müssen, und mit Chromium-Browser, der von Google befreit ist, hat Zoom nie ordentlich gespielt.
Ja, das ist halt das Problem, dass man dann trotzdem so eine technische Minderheit ist und man in bestimmten Gegenden, also so Behörden oder sowas, ja schon noch einen anderen Hebel hat, da intern theoretisch gegen vorzugehen. Aber ich wollte nur noch mal lobend erwähnen, dass der Mensch mich zurückgerufen hat und sehr freundlich war, obwohl er wenig Zeit hatte, was man ihm angemerkt hat, weil er sich viel Mühe gab in dem Moment.
Respekt.
Genau, lass uns mal weitergehen, damit wir nicht komplett den Rahmen sprengen. Wir haben hier noch einige andere Sachen, die bemerkenswert waren. Auch an der reinen Sache Facebook und Meta und so weiter. Es gab ja diese Meldung vor ein paar Jahren, dass Facebook Oculus gekauft hatte, also so ein Hersteller von Virtual Reality Headsets, so als einer der ersten Schritte auf diesem Push zum wie auch immer gestalteten Metaverse. Und kurz darauf war es dann auch so, dass diese Oculus-Headsets an ein Facebook-Konto gebunden wurden. Also man konnte sich die halt kaufen im Laden, und dann konnte man zu Hause feststellen, dass das Ding dann sagt, du musst dich jetzt mit deinem Facebook-Konto anmelden, und wenn nicht, dann hast du jetzt hier einen schönen Briefbeschwerer. Und das hat dann auch wieder natürlich zu Klagen geführt, weil es auch Leute gab, die das gekauft haben, bevor diese Anforderung galt. Dann wurde dann noch großzügigerweise so eine kleine Übergangsfrist gewährt, aber mittlerweile sind die alle an ein Facebook-Konto gebunden. Und es soll aber jetzt ab 2022 dann nicht mehr der Fall sein. Also diese starke Bindung soll wieder aufgehoben werden.
Oh, das ist ja cool. Wir haben den Gerichtsprozess verloren oder sind die auf einmal milde geworden?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Das ist nicht so komplett klar, aber vielleicht ist es auch einfach die Sache, dass sich Meta, die neue Firma, jetzt von diesem schlechten Image von Facebook so ein bisschen lösen möchte und so mal prophylaktisch alle Sachen irgendwie wegziehen möchte von etwas, was nach Facebook aussieht. Also diese Oculus Quest Headsets heißen jetzt auch ab Kürzen dann Meta Quest oder vielleicht auch jetzt schon.
Bin ich ja mal gespannt, ob wir dasselbe dann auch bei Office sehen, weil seit ungefähr anderthalb Monaten ist Microsoft Office 2022 raus, und das geht nur noch mit einem Microsoft Account. Es gibt keine Keys mehr, und auch alle Keys für Office 2019 werden nicht mehr im Microsoft-Konto angezeigt. Wenn ihr die bis vor einem Monat euch nie irgendwo abgeschrieben habt, habt ihr ein Problem. Genau. Wäre eigentlich fast eine neue Nachricht gewesen. Aber da bin ich aber gespannt, ob dort, wenn das eine Gesetzgebung ist, ob Microsoft dort auch zurückgeht und das wieder vom Account bindet, die Bindung löst.
Ich glaube halt wirklich einfach, dass das einfach so eine PR-Sache ist, dass halt der Name Facebook zu sehr verbrannt ist, und der Name Microsoft, der ist außerhalb unserer Kreise gar nicht mal so verbrannt.
Also bei mir ist er auch nie verbrannt.
Genau, apropos überraschend positive Entwicklungen bei Meta/Facebook ist, dass Meta jetzt die automatischen Gesichtserkennungsprofile aus Facebook löscht. Das ist so eine Entwicklung seit auch schon mittlerweile 10 Jahren oder so gewesen, dass wenn jemand bei Facebook ein Bild hochlädt, dann automatisch so eine Gesichtserkennung rüberläuft und dann die Gesichter den Leuten zuordnet, die in dem Bild sind, angeblich halt mit dem Argument natürlich, dass, also beziehungsweise vorgeblich mit dem Argument, dass dadurch halt die entsprechenden Leute benachrichtigt werden können, so hier ist doch ein neues Foto von dir, ist das nicht toll, kannst du was drauf kommentieren und bla bla bla, wenn irgendjemand auf der Party dich da irgendwie betrunken noch abfotografiert hat oder was. Und natürlich kann das dann halt auch sein, wenn es halt Fotos von anderen Leuten sind, die jemand da hochlädt, dass das auch Fotos von Leuten sind, die gar nicht auf Facebook einen Account haben und damit auch gar nicht dieser ganzen Gesichtserkennung zugestimmt haben in den Geschäftsbedingungen. Und das war so eine Sache, die Facebook bzw. Meta niemals hinreichend erklären konnte, wie das eigentlich mit dem Datenschutz vereinbar ist. Und da gab es wohl tatsächlich jetzt steigenden Druck von der Öffentlichkeit und auch von Regulierungsbehörden, sowohl in den USA als auch in Europa, diese Gesichtserkennung einzustellen. Und das hat Facebook-Meta jetzt getan. Aber ausdrücklich ist weiterhin manuelles Tagging erwünscht, dass man also der Mensch dann von Hand in den Bildern markiert, hier ist ein Gesicht, wem gehört denn das? Damit vorgeblich dann halt die entsprechenden Personen benachrichtigt werden können und die dann auch wieder kommentieren können und was nicht alles. Hintergrund natürlich, dass Facebook gern weiterhin die Daten haben möchte über den sozialen Graphen, die sich daraus ergeben, dass Person 1 ein Foto von Person 2 hat und so weiter.
Aber das heißt, wenn ich jetzt bei Facebook wäre und jemand lädt ein Bild von mir hoch, keine Ahnung, von der letzten Demo und ich bin da irgendwo im Hintergrund, dann werde ich aktuell von Facebook nicht darüber informiert, solange bis jemand mich auf diesem Demo-Foto selber anhakt. Aber jeder, der, keine Ahnung, in der Lage ist, mehrere Fotos aus Facebook rauszuholen und selber dann eine Gesichtserkennung drüber laufen zu lassen, könnte das dann trotzdem weiterhin tun, korrekt?
Das ist ja gut, das ist ja sowieso der Stand. Ich meine, es könnte auch jemand im Zweifelsfall das Foto von dir finden bei einer Tageszeitung, wo du im Hintergrund mit drauf bist. Und wenn derjenige eine Gesichtserkennung trainiert hat und der hat vielleicht noch von deiner Webseite deiner Universität irgendwie deinen Konterfei gefunden und dich damit in das System reintrainiert, dann geht das auch so. Das ist sowieso eine Sache, die geht. Deswegen ist es ja auch eine immer stärker werdende Position von Aktivisten und bürgerrechtlichen Organisationen, dass solche automatische Gesichtserkennung komplett verboten werden soll. Das ist ja zum Beispiel die Kampagne Reclaim Your Face, die das fordert auf EU-Ebene.
Sehr schön, genau darauf wollte ich hinaus. Gut, ja.
Siehst du, da sind wir doch auf einer Welle. Wir bleiben immer noch bei Facebook, weil die sehr starken Nachrichten waren.
Ich habe vorher noch eine Frage. Macht Facebook immer noch diesen Fittel, dass wenn man irgendwie seinen Account mal eine längere Zeit nie benutzt hat oder auf einmal in einem anderen Land auftaucht, also ich habe das selber gehabt, als ich aus China nach Deutschland wiederkam, fragt Facebook dann, bitte tu mal 3 deiner Freunde hier markieren und erst dann lasse ich dich wieder in deinen Account rein, weil damit hätten die natürlich sofort wieder Tagging-Optionen.
Das habe ich noch nie gehört. Sehr interessant. Sowas machen die.
Na, sowohl, also diese Tagging-Option haben sie natürlich weiterhin, die manuelle. Das steht ja hier auch schon mit dabei. Ich weiß, dass es das mal gab. Das habe ich aber auch schon sehr lange nichts mehr von gehört.
Okay, interessant.
Keine Ahnung, ob das noch irgendwie aktiv ist.
Die letzte Meldung zu Facebook ist, dass Facebook Targeting-Möglichkeiten einschränkt. Das hatten wir in der letzten Folge, glaube ich, auch besprochen. Dass man ja, wenn man auf so einer Plattform wie Facebook Werbung schalten möchte, die Targeting-Informationen verwendet, dann muss man sich halt an den Möglichkeiten orientieren, die die Plattform halt anbietet. Also man kann halt bei Facebook seine Werbung hochladen und halt sagen, ich möchte die jetzt ausspielen an zum Beispiel Frauen im Alter von 30 bis 40 Jahren, die nach folgenden Sachen gesucht haben oder folgende Seiten geliked haben und was nicht alles. Und diese Targeting-Möglichkeiten wurden jetzt ein bisschen eingeschränkt. Es ist jetzt nicht mehr möglich zu targeten nach Gesundheitsinteressen, also zum Beispiel sowas wie interessiert sich für Chemotherapie oder für den Weltdiabetestag. Auch nicht mehr möglich ist es nach sexueller Orientierung, nach religiöser oder ethnischer Zugehörigkeit oder nach politischem Standpunkt zu targeten. Also sowas wie, ich möchte nur an katholische CDU-Wähler meine Werbung ausspielen und auch nur an diejenigen, die irgendwie aus Polen emigriert sind oder sowas und heterosexuell sind.
Sehr spannend. Auch das machen sie? Warum tun sie das? Ich meine, das ist doch ein valides Geschäftsfeld. Aus deren Sicht würde ich zumindest schon mal hinterfragen, ob sie das wirklich tun.
Ich würde mal vermuten, das ist auch die Sache, dass halt das Image aufgebessert werden soll, so ein bisschen so nach dem Motto, ja, es ist doch alles gar nicht so schlimm, wir gehen ja nur noch danach irgendwie, ob sie die Coca-Cola-Seite geliked haben und nicht, ob sie die Weltdiabetestag-Seite geliked haben, dann kurz darauf. Also das war auf jeden Fall auch in dem Zug dieser Facebook-Papers, die rausgekommen waren. Und ja, vielleicht auch so ein bisschen dem alles zuvorkommt, was dann noch kommt in Amerika an weiteren Regulierungsversuchen. Vielleicht auch als Alternativverschwörungstheorie so ein bisschen, vielleicht haben sie auch festgestellt, dass sie irgendwie keine Umsatzeinbußen zu erwarten haben, wenn sie diese konkreten Sachen da rausnehmen. Oder vielleicht, wenn man es auch einfach über andere Signale, die dazu in Korrelation stehen, machen kann. Ne? Also ich meine, vielleicht macht man, wie gesagt, ne, vielleicht macht man kein Targeting auf Weltdiabetestag, aber halt einfach auf Coca-Cola. Oder das ist dann gut genug. Ne?
Ja, oder Markus Söder oder jemand anders. Und dadurch kriegst du ja auch schon wieder irgendwelche Sachen raus.
Genau.
Sehr spannend.
Damit haben wir den erschreckend großen Facebook-Teil unserer News abgehandelt. Und wir haben als nächstes mal wieder eine Privilege-Escalation-Lücke in einem Antivirus.
Schlangenöl.
Ja, genau.
Naja, in dem Moment, warte mal, Bitdefender ist doch der Microsoft-Spaß, oder? Soweit ich das weiß.
Nee, Bitdefender ist eine separate Firma.
Ach, Windows Defender ist separat, okay. Dann ja. Nehme ich alles zurück, genau. Dann ist es Schlange.
Warte mal, wer unter Windows Bitdefender Endpoint Security? Das hängt schon miteinander zusammen.
Nee. Das ist halt die Windows-Variante von dem Bitdefender-Zeug. Es gibt halt höchstwahrscheinlich dann auch noch die macOS-Variante davon und vielleicht auch noch eine Linux-Variante sogar. Also es ist ja mittlerweile sogar so, dass selbst der Microsoft Defender, also das, was Mohl jetzt gerade meinte, was mal als Windows-Komponente angefangen hat, den gibt es ja mittlerweile auch für macOS.
Das ist echt.
Genau, der hieß mal Security Essentials. Den würde ich nämlich eher nie als Schlangenöl sehen, weil das die einzigen, die logisch kein Interesse an Viren haben. Das ist einer der wenigen Virenscanner, die ich sogar bevorzuge, weil einfach dort rein logisch kein Interesse daran ist. Also es ist kein Arzt, der ein Interesse daran hat, dich krank zu halten, sondern das ist wirklich ein Arzt, der ein Interesse daran hat, dich gesund zu halten, wenn das von Microsoft kommt.
Genau, denn der Virenbefall reflektiert immer im Zweifelsfall schlecht auf das Betriebssystem, auf den Antivirus irgendwie nicht so sehr. Also irgendwie, es gibt irgendwie kaum Leute, die sich dann über den Antivirus aufregen, weil er den Virus nicht abgehalten hat, sondern das ist dann wie die Schuld vom doofen Windows, dass man es wieder neu installieren muss. Da wäre vielleicht ein bisschen Blame in die andere Richtung angesagt, denn das wollte ich in dem Zusammenhang nochmal erklären, weil es hier auch wieder sich um eine Privilege Escalation handelt, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Ich lese hier gerade nochmal die Notizen, ja genau. Es gibt hier falsche Standardberechtigungen in einigen Komponenten von diesem Virenscanner, was dann dazu benutzt werden kann, um sich Systemrechte zu verschaffen. Also das läuft in der Fachsprache unter diesem Namen Privilege Escalation. Also ich bin ein Angreifer, der irgendwie bestimmte, zum Beispiel Rechte eines normalen Benutzers hat, und dann kann ich halt eine Sicherheitslücke ausnutzen, um dann als nächstes irgendwie Rechte zu erlangen, die zum Administrator gehören oder zu jemand, der halt Vollzugriff auf das Betriebssystem hat, um mich dann zum Beispiel im nächsten Schritt tiefer in das System einzugraben oder bestimmte Daten zu exfiltrieren, die ein normaler Nutzer eigentlich nicht haben darf, oder um zum Beispiel die nächste Datei, wie gesagt, zu infizieren. Und das ist so ein Beispiel für dieses Konzept von Trusted Computing Base, was man sich mal klar machen sollte, wenn man das noch nicht sich klar gemacht hat. Und zwar ist die grundsätzliche Idee hier, wenn ich halt so einen Computer habe, der auf dem bestimmte Programme laufen, dann gibt es halt eine bestimmte Menge von Programmen, denen ich vertrauen muss, dass sie sicher sind. Also zum Beispiel, wenn ich so einen Webbrowser habe, dann laufen zwar diese Webseiten meistens in so einer Sandbox, sodass die eigentlich nichts machen können. Die sind eigentlich eingesperrt in ihrem kleinen Sandkasten, wo sie halt irgendwie diese Webseite darstellen können. Und wenn ich natürlich dort was eingebe, dann ist das halt im Zweifelsfall weg. Also ich sollte natürlich trotzdem mein Passwort dort nicht eingeben, irgendwie, wenn das nicht irgendwie die richtige Webseite ist. Aber zumindest aus diesem Sandkasten sollte die Webseite nicht ausbrechen können, egal wie viel komischen Code sie ausführt. Aber wenn jetzt natürlich in dem Browser selber irgendeine Sicherheitslücke drin ist, kann halt die Webseite das dann verwenden, um aus dem Browser auszubrechen und dann zum Beispiel im Betriebssystem Schaden anzurichten. Und damit ist dieser Browser Teil dieser Trusted Computing Base, also dieser Menge von Programmcode, der ich vertrauen muss, dass die sicher ist. Und ein klassisches Sicherheitskonzept in der IT besteht darin, diese Trusted Computing Base möglichst klein zu halten. Also da man halt weiß, jede bestimmte Menge Programmcode hat halt eine bestimmte Dichte von Fehlern. Ne? Also man hat irgendwie pro 1000 Zeilen Programmcode dann durchschnittlich so ein, zwei Fehler drin, die im Zweifelsfall wirklich katastrophal sein können. Und die sind halt im Zweifelsfall nur noch nicht gefunden worden. Dann weiß ich halt, ich muss möglichst wenige von diesen Codezeilen am Ende haben, damit ich auch möglichst wenige mögliche Fehler habe, durch die dann der Angreifer reinkommen kann. Das ist diese Idee bei TCB-Reduktion. Und ein Antivirus ist so das klassische Gegenbeispiel von TCB-Reduktion, weil die alle mit den höchsten Administratorrechten laufen, eben halt um irgendwelche Schadviren zu erkennen. Und die sind auch meistens nicht ordentlich programmiert, weil normalerweise würde man dann sagen, man hat so eine zentrale Stelle, die halt diese Systemrechte hat. Und wenn jetzt zum Beispiel irgendeine potenziell gefährliche Datei gescannt werden soll, müsste eigentlich jetzt ein separater Prozess gestartet werden, der dann besonders wenig Rechner hat, also in so einer Sandbox zum Beispiel. Und dem wird man dann halt sagen, hier, guck mal diese komische Datei rein, was sind denn da für Viren drin? Und dann gibt er dann halt nur so eine Liste von Virennamen zurück oder sowas. Und dementsprechend kann dann die Komponente mit den hohen Rechten entscheiden, ob die Datei jetzt zum Beispiel zu löschen oder zu quarantinieren ist oder was auch immer. Oder ob der entsprechende Prozess getötet werden soll. Und in der Praxis ist es aber meistens so, dass diese Virenscanner einfach alles komplett mit den maximalen Rechten laufen lassen, teilweise sogar im Betriebssystemkern drinne. Und wenn dann halt in einem dieser Millionen Zeilen von Code irgendwo ein Fehler ist, was bei diesen Virenscannern erschreckend häufig der Fall ist, dann ist im Zweifelsfall eben das ganze Betriebssystem in der Hand des Angreifers.
Na, das geht teilweise noch viel schlimmer. Die schalten nämlich Sicherheitsmechanismen des Betriebssystems aus, um dann scannen zu können mit der Begründung. Also es gibt so diverse Funktionen. Also zum Beispiel machen die eine Man in the Middle bei SSL. Die bauen dir halt ein eigenes SSL-Zertifikat rein, was sie dann, wo sie jeden SSL-Traffic durchschleifen. Das ist ein Punkt. Es gibt dann noch so weitere Punkte. Ich habe schon Virenscanner gesehen, die TXT abschalten. Also die Trusted Execution Platform, was halt wieder so ein von Intel basierte Technologie ist, die dafür sorgt, dass dein Betriebssystem gecheckt wird, ob es wirklich signiert ist und das entsprechend in so einer Ablaufebene dann hochfährt. Und solche Sachen werden dann halt ausgeschalten, weil der Virenscanner sagt, ich muss das ja alles scannen, und dadurch machen sogar Virenscanner teilweise dein Betriebssystem noch unsicherer als vorher, weil einfach viele dieser Sicherheitstechnologien, die zuvor eingebaut wurden, durchs Betriebssystem abgeschalten werden.
Und das ist halt auch so ein Grund, warum die Virenscanner der Betriebssysteme selber eigentlich zu bevorzugen sind, also von den Betriebssystemherstellern, weil die meistens halt ja im Zweifelsfall im selben Gebäude sitzen wie die Betriebssystementwickler oder zumindest irgendwie eine Hausnummer weiter. Und wenn die halt irgendwelche Schnittstellen brauchen in das Betriebssystem rein, um zum Beispiel eine Prüfung von irgendwelchen neuen Verbindungen zu machen, die irgendwelche Programme aufmachen, oder um solche Verhaltensanalysen zu machen oder halt um Dateien zu scannen, eventuell auch Dateien, die irgendwie geschützten Bereichen liegen, dann können die halt beim Betriebssystem die entsprechenden Schnittstellen bekommen, damit sie halt diese Aufgaben auf eine sichere Art und Weise erledigen können, in einer Art und Weise, wo dann der Virenscanner selber mit möglichst wenig Berechtigung läuft und dann halt nur Dinge zur Prüfung vorgelegt bekommt und dann halt Ja oder Nein sagen kann zum Beispiel. Und deswegen, ja, wenn man schon auf Windows unterwegs ist und einen Virenscanner braucht, dann ist tendenziell das Produkt von Microsoft wahrscheinlich tatsächlich aus diesen Gründen zu empfehlen. Das ist, harmoniert am besten mit dem Betriebssystem, und Microsoft hat halt das wenigste Interesse daran, dass es weiter Viren gibt. Die Virenscanner-Hersteller leben halt davon, dass es eine ständige Bedrohung gibt, damit man denen auch Geld weiter bezahlt dafür.
Und bei allen neueren Windowsen ist der eingebaut, und der ist halt auch on the rocks gleich sofort angeschaltet. Man muss sich um nichts kümmern. Also
wenn man nicht so ein Notebook von einem Hersteller kauft, der dann so ein McAfee oder Norton oder sowas vorinstalliert in der Testversion, die dann dir schlimme Warnmeldungen drucken, von wegen, sie sind jetzt ungeschützt, wenn sie hier nicht sofort die Pro-Version kaufen, was natürlich eine glatte Lüge ist. Sobald der Virenscanner, der da mitgeliefert wird vom PC-Hersteller, deinstalliert wird, nimmt einfach der Microsoft Defender wieder die Arbeit auf.
Na gut, da ist aber schon das Problem, dass ich dieses Betriebssystem nehme, benutze, was dort mitgeliefert wird. Das Erste, was ich mache, ist, ich installiere das neu, weil es gab da schon diverse Anbieter, ich sag bloß Lenovo, die es geschafft haben, die mit Viren auszuliefern. Und ich kann rein von der Sicherheitsarchitektur keinem Rechner mit Software vertrauen. Deswegen wird als Erstes der Rechner platt gemacht und von mir die Software neu installiert. Und wenn die auch eine Stunde vorher neu installiert wurde, ich vertraue dem erst, sobald der Rechner in meiner Hand ist, und deswegen wird er neu installiert.
Und am besten mit einem Betriebssystem, das reproduzierbare Builds hatte, wie NixOS.
Kann man dem vertrauen? Geht das wirklich schon?
Also reproducible Builds ist ziemlich sicher eine eigene Sendung. Und das hat ja auch alles ziemlich lange gedauert.
Und ist auch noch nicht fertig. Ne? Also ja, Firefox zum Beispiel ist immer noch so eine Schwierigkeit.
Und dann hat man trotzdem noch 25 verschiedene Firmwares von verschiedenen Controllern in seinem Laptop, dem man auch nie vertrauen kann. Also irgendwann, ja, muss man dann doch einfach vertrauen, anders geht's nie.
Ja, es gibt schon Laptops, die das anders also versuchen, zumindest soweit, wie es geht. Aber da reden wir mal demnächst drüber.
Ja, ich sehe schon, ihr wollt heute die 3 Stunden sprengen. Ich
mit Sicherheit.
Wir schauen mal. Fälle. Nee, was passiert, wenn man seine TCB nicht im Griff hat, das sehen wir in unserer nächsten News.
Das war eigentlich ein Abfallprodukt, muss man mal sagen. Also es gab ja zuletzt irgendwie schon mal Datenverluste bei Attila Hildmann, seiner Seite und seinen Telegram-Gruppen und so. Und aber irgendwie, naja, hat er ja dann rumgeningelt, dass Anonymous das ja nur machen konnte, weil denen ja die ganzen Daten verraten wurden. Und das konnten die offensichtlich nicht auf sich sitzen lassen. Und dann hatte er sich eine neue Seite gebastelt.
Es ist immer eine schlechte Idee, die Leute von Anonymous aufzufordern, irgendwie es besser zu machen.
Daraufhin haben sie sich dann irgendwie die neue Seite angeguckt und es stellte sich raus, naja, die Seite von Attila direkt zu hacken ist komplizierter als das komplette Hosting-System von ProSite zu übernehmen. Und deswegen haben sie das dann halt mal gemacht.
Also natürlich, es ist ja nicht so, dass Attila Hildmann oder auch nur die Leute, die er irgendwie vielleicht damit beauftragt hat, direkt sich jetzt irgendwo einen Server gekauft haben selber und den irgendwo in ein Rechenzentrum gestellt haben, sondern dafür hat man halt Hosting-Anbieter, bei denen man dann sagt, ich möchte zum Beispiel einen Webauftritt oder ich möchte zum Beispiel so eine virtuelle Maschine haben. Und der Hosting-Anbieter kümmert sich dann um die ganze Rechentechnik, Netzwerkinfrastruktur und so weiter und bietet einem das dann als Dienstleistung an für meistens dann so angefangen von ein paar Euro im Monat mit nach oben hin dann auch im Prinzip keine Grenzen, wenn man dann irgendwie wirklich große Nachfrage hat auf den Webseiten und das irgendwie auf viele verschiedene Server verteilen will. Und um so einen Hoster geht es halt hier in dem Fall diesen Hosting-Anbieter namens ProSite.
Ja, und passenderweise wurde dann seine Seite mit dem Musikvideo von Oops, I Did It Again umgestaltet. Aber sozusagen, was etwas bedenklich daran war, waren halt sozusagen das, was dabei sozusagen nebenbei aufgefallen ist, nämlich eben, dass man da das komplette Hosting-System übernehmen konnte und inklusive so Dinge wie Kreditkarten dort, Daten dort offensichtlich im Klartext gespeichert waren.
Inklusive CVC-Code, was halt der Code ist, mit dem man dann alles Mögliche noch weitere schlimme Sachen machen kann. Sie haben ja auch unter anderem dann irgendwelche E-Mails von Mitarbeitern veröffentlicht. Kann man jetzt moralisch finden, wie man, muss man auch jemand drüber diskutieren. Aber wer sich nicht vorstellen, wie sowas funktioniert, also wer sich das nicht vorstellen kann, sollte mal diesen Link lesen. Er ist auf jeden Fall sehr informativ und sehr unterhaltsam geschrieben. Also einfach mal von oben nach unten sich die 10 Minuten nehmen.
Genau, ich finde aber schon, dass da halbwegs, verantwortlich gehandelt wurde bei der Auswahl der Daten, die sozusagen veröffentlicht wurden. Genau, und wir verlinken euch natürlich auch das dazugehörige Logbuch Netzpolitik, was das schon umfangreich nochmal dargestellt hat. Dann muss ich hier noch eine kurze Zwischennews einschieben, die wir, ich würde die auch in dem Fall mal eher nicht verlinken, weil ich die schon sehr fragwürdig finde. Es handelt sich dabei um ein Medizin-Startup aus Hamburg, sagen wir mal so. Und das bietet offensichtlich Corona-Zertifikate, Krankenscheine, Arzneimittelrezepte und so weiter an. Alles toll digital. Und zum Beispiel die Corona-Testzertifikate, der vermeintlich konnte man die, kann man die nämlich kostenlos erhalten.
Musst du mal eine ID hochzählen?
Eine ID hochzählen? Eigentlich alles noch viel schlimmer. Allerdings wurde gesagt, dass man die nur zwischen 6 und 20 Uhr erhalten kann, wenn der Arzt Dienst hat. Und eigentlich stand da auch was von wegen, genau, dass man da sozusagen dann auch ein Foto noch hinzufügen muss von der Testkassette sozusagen bevor und nach dem Test und so und dass man die vorher mit seinem Name und seinem und dem Datum und so weiter beschriften muss. Wir hatten dann mal etwas mit der Seite rumgespielt und da so lustige Dinge eingegeben, unter anderem negative Postleitzahlen und eine Person mit dem Namen Stern.Stern. Und
Droptable Users.
Die Person, das soweit, keine Ahnung. Also es gibt da sicherlich noch Forschungspotenzial an der Seite. Die Person war auch erst 3 Tage alt. Wir hatten dann überlegt, ob wir später noch eine Person mal eingeben, die erst in der Zukunft geboren wird, ob die vielleicht auch schon ein Testzertifikat erhalten kann. Ich gehe stark davon aus. Und dann hatten wir auch das Pflichtfeld der Telefonnummer nicht ausgefüllt und da so eine Einweg-E-Mail-Adresse eingetragen. Und dann hatten wir irgendwie auf Weiter geklickt und dachten eigentlich, dass wir jetzt noch die Bilder da irgendwie anfügen müssen. Und dann haben wir aber plötzlich schon eine E-Mail gekriegt, dass ja jetzt unser Antrag eingegangen ist. Und wir haben uns natürlich gedacht, naja, Person, Stern, Punkt, Stern, ohne Bilder. Es war auch irgendwie 23.20 Uhr, deswegen dachten wir so, naja, also kann ja zeitigstens morgen früh kommen, dass das leider nicht vollständig ist und dass deswegen nichts erfolgen kann. Umso erstaunlicher war, dass wir circa 10 Minuten später ein PDF erhielten, was uns einen erfolgreichen negativen Covid-Test für Personen Stern, Punkt, Stern bescheinigte.
Das ist praktisch, da hat man gleich einen für alle. Und hatte der auch gleich die Bilder mit drin, mit den Testergebnissen, vorher, nachher?
Nö, die waren, okay, die waren nicht drin, aber ja, also ich bin auch weiterhin gespannt, was der Arzt da jetzt geprüft hat und wir hatten ja, dann auch überlegt.
Wie soll denn das funktionieren?
Wir hatten noch überlegt, ob wir jetzt so ein Skript schreiben sollten, was sozusagen alle 5 Minuten nach einem Zertifikat fragt und dann irgendwie nach 50 Stunden mal den Arzt fragen, wie der Arzt eigentlich das jetzt hier so gesundheitlich das durchzieht, dass er das die ganze Zeit machen kann.
Ich fand schon 6 bis 20 Uhr hart.
Also wenn ich nächste Woche sehe, dass 1 Million mehr Tests durchgeführt wurden da in den RKI-Zahlen, dann weiß ich, wer dafür zuständig ist.
Ja, also offensichtlich kann man sich da auch krank schreiben lassen und Rezepte für Viagra besorgen und alles mögliche andere. Also ich finde das Angebot sehr zweifelhaft und hoffe, dass ihr keinen Gebrauch davon macht.
Gesundheitsdaten sind immer sehr kritisch, aber danke dir fürs Erzählen, was deinem Bekannten passiert ist.
Der Person Sternpunkt Stern, die treffe ich manchmal.
Ja.
Also ich werde mal versuchen, die Moderationsbrücke zu retten, die ich mir eigentlich schon zurechtgelegt hatte, weil wir sehen ja, dass dieser Anbieter von Gesundheitsdaten offenbar nicht compliant ist, also nicht den entsprechenden geltenden Regulierungen und so weiter folgt.
Nee, halt, der hat Startup-Preise von der Stadt Hamburg erhalten, also.
Ach so, ja.
Alles ganz toll.
Ja, dann ist das natürlich dieselbe Qualität wie die Luca-App, ja. ebenfalls nicht compliant ist offenbar eine belgische Bank, denn da gab es jetzt ein faszinierendes Urteil, dass nämlich die Textkodierung EPSIDIC aus den 70er Jahren nicht kompatibel ist mit der Datenschutzgrundverordnung. Und das klingt ja doch ein bisschen merkwürdig. Also es ist ja so von Banken bekannt, dass die immer relativ alte Technik verwenden, weil das ist halt so eine stark regulierte Industrie und wenn es einmal funktioniert, dann fassen wir es nicht mehr an. Weil funktioniert er noch. Und genau. Das ist alles noch COBOL-Systeme, die dann halt zum Beispiel Textdaten als EPSIDIC abspeichern. Das ist so eine, wie gesagt, Textkodierung so aus den, ja, ich weiß nicht, ob 60er Jahre, aber spätestens 70er Jahre, als das noch nicht so wirklich standardisiert war, als es dann erst so langsam anfing, damit dass mal Kodierungen zwischen verschiedenen Systemen standardisiert wurden. Und diese Bank hat halt dann zum Beispiel die Namen von Kunden in diesen EPSIDIC-Textfeldern abgelegt. Und da in EPSIDIC, zumindest in der Version, die dort verwendet wird, leider keine Akzente unterstützt werden, also halt die Strichen, die schrägen Striche oder Hütchen oder was nicht alles über den Buchstaben, wurden dann bei dem Namen eines Kunden oder einer Kundin diese Akzente einfach weggestrichen. Es ist leider nicht bekannt, wie der Name genau aussieht, weil das in dem Gerichtsurteil redaktiert ist. Aber auf jeden Fall wurden da so Akzente weggestrichen. Und der Kunde oder die Kundin hat dann geklagt mit der Begründung, dass in der Datenschutzgrundverordnung auch dem Verbrauchern das Recht eingeräumt wird, dass ihre persönlichen Daten akkurat gespeichert werden.
Schön.
Was eine Sache ist, die vielleicht nicht so viele Leute auf dem Schirm haben. Also man hat nicht nur das Recht, dass halt die Daten möglichst wenig Daten gespeichert werden, dass die möglichst nicht weitergegeben werden oder halt nur mit Zustimmung, sondern auch, dass die Daten akkurat sind, dass halt quasi keine Falschinformationen in Umlauf gebracht werden über einen selbst, was halt schon anfängt bei der Schreibweise des eigenen Namens. Also wenn ihr zum Beispiel das mal seht, und das weiß ich auch aus dem persönlichen Umfeld, dass es auch zum Beispiel Leute gibt, die einen Umlaut im Namen haben und dann kriegen sie irgendwelche in irgendwelchen Systemen wird das dann als zum Beispiel das Ä als AE abgebildet oder das SZ als Doppel-S. Da hat man nach DSGVO eine Einspruchsmöglichkeit. Das würde mich vielleicht durchaus mal interessieren, dass ihr davon mal Gebrauch macht und dann uns vielleicht berichtet, wie das so gelaufen ist.
Oh, ich sehe Hacking-Möglichkeiten.
Naja, das ist das Nächste, ne? Zu dem Thema kann ich auch empfehlen, eine meiner ersten Penta-Radiosendungen aller Zeiten vom Juli 2018, I Love Unicode.
Heißt die so, ja?
Gerüchteweise ja. Ich kann es gerade nicht bestätigen anhand dessen, was hier vor mir auf dem Bildschirm steht.
Das war die Sendung, die diverse Podcast-Apps kaputt gemacht hat.
Das war die Sendung, die unseren Rechenschaftsbericht des Vereins kaputt gemacht hat.
Ja, damit kam es einfach nicht klar. Zu viel Zeichen.
Ach nee, ich glaube, die chinesische Sendung war das, glaube ich,
auch,
die den kaputt gemacht hat.
Auch. Okay. Wir haben jedes Jahr mindestens eine Sendung, die den Feeds kaputt macht und sowas. Ja, müssen wir uns noch überlegen, was wir dieses Jahr machen. Ich glaube, wir haben noch keinen witzigen Titel gehabt dieses Jahr, oder?
Nee, die waren alle voll ernst.
Ja, ernst jetzt vielleicht nicht, aber kompatibel. Also wir hatten hier unseren Ultra-Hardcore-Titel, der halt so ein bisschen Leadspeak ist, aber das ist ja noch, das ist alles.
Okay, also wir brauchen eine Code-Injection für den Dezember.
Ja, klare Sache, ja.
Warte mal, kriegen wir das mit EBC dekodiert? Ah, die sind zu, das ist alles zu sauber, oder?
Ach stimmt, wir könnten natürlich den heutigen Titel noch irgendwie.
Ja, genau.
Das werden wir jetzt werdet es bereits gesehen haben.
Genau. Ja, ne? Das ist ja das Komische bei dieser Nicht-Gleichzeitigkeit. Wir werden das jetzt in der nächsten Musikpause uns überlegen und danach hören wir uns dann wieder mit noch mehr News.
Hip, hip.
Wer bis hierhin gehört hat, bekommt 5 Penta-Punkte.
Sehr gut.
Da sind wir wieder nach der Musikpause und ich habe gehört, wir haben jetzt viel Spaß mit dir im geschützten Spielen.
Na eben nicht mehr.
Ich dachte.
Das ist unsere erste Meldung in dem zweiten Block hier. Einige DRM-geschützte Spiele sind nicht mehr startbar, weil der Domainname eines Servers ausgelaufen ist von dem DRM-Anbieter. Das ist in dem Fall Denuvo. Steht ja auch dabei, um welche Spiele es sich handelt. Sehe ich jetzt auf den ersten Blick hier leider nicht. Ah, zum Beispiel Marvel.
Planet Zoo, Shadow of War, Football Manager, Dead Rising, Tomb Raider Plus.
Sehr gut. Also wenn man irgendeine von diesen Spielen gerne spielen wollte, dann ist das vielleicht ein bisschen problematisch, zumindest zum Zeitraum dieser Meldung, weil die entsprechenden Server offenbar einfach ausgelaufen waren, beziehungsweise die Domainnamen dazu. Dementsprechend, ja, konnte sich dann halt das Spiel nicht mehr zum Mutterschiff verbinden. Und damit konnte dann das Spiel auch nicht mehr starten. Denn natürlich ist rein programmiert, dass nur nach erfolgreicher Prüfung durch das Mutterschiff eben der Kopierschutz gegeben ist und dementsprechend das Spiel starten darf. Wer also das Spiel rechtmäßig gekauft hat, gucken die Röhre. Die Leute, die es raufkopiert haben, die haben natürlich davon kein Problem gehabt. Bei denen läuft das alles reibungslos.
Na halt doch, wir haben doch jetzt das Recht, quasi Software zu reparieren und wir dürfen doch jetzt quasi hart diese Adresse rauspatchen und durch eine andere ersetzen, die wir brauchen.
Und wer das nie verstanden hat, was DRM ist, technisch gesehen gibt's da gerade ein Auto, was vor deiner Haustür steht, wo aktuell der Motor einfach nicht mehr angeht, weil irgendeine Firma, die den hergestellt hat, nicht mehr existiert.
Na, haben die das nicht schon behoben mittlerweile jetzt, oder? Oder ist es immer noch?
Die Firma, die nicht existiert. Also bei Tesla war es ja so, dass man auch teilweise vor verschlossenem Auto stand, weil die App nicht mehr in der Lage war, das Auto zu öffnen. Ja, man hatte ja noch den Schlüssel dabei haben können.
Nein, die App hätte mit Bluetooth oder hat auch mit Bluetooth funktioniert. Nur halt über das Internet ging es nicht. Aber mit Bluetooth konnte man, oder wenn das Auto zum Beispiel im eigenen WLAN war, konnte man das Auto auch aufmachen. Also das war so eine Fehlmissinformation, Fake News, wie man so schön sagt, dass man an sein Auto nicht mehr rankam. Es ging der Schlüssel, es ging auch die App mit Bluetooth und es ging auch die App mit WLAN, aber eben mit dem eingebauten GPS-Modul, GSM-Modul ging es nicht mehr. Eigentlich eine News, die hier auch noch rein muss.
Aber welches Auto ist denn dann stehen geblieben? Also, welche Firma hat denn sonst gerade noch Probleme mit irgendwelchen, wenn es nicht Tesla war?
Es kann ja sein, dass es Tesla-Fahrer war, die nicht in der Lage waren, mit dem Problem umzugehen. Das wollen wir ja vielleicht nicht ausschließen.
Ja, das außerdem, aber ich meinte das, was Mo jetzt meinte.
Also bei Tesla gab es letzte Woche einen einstündigen Ausfall des gesamten, wie sagt man, des Rechenzentrums oder sowas in der Art. Und da konnten halt Leute, die unbedarft sind, dann ihr Auto nicht mehr öffnen, weil das Handy, was sozusagen ins Internet telefoniert und sagt, mach mal mein Auto auf, und der Surfer sagt dann, klick, ich mach dein Auto auf, das nicht machen konnte. Wenn man aber peer-to-peer mit dem Auto geredet hat, war das überhaupt kein Problem, das ging.
Na, Glück gehabt.
Sind da jetzt irgendwelche Kinder oder Hunde gestorben?
Weil sie eine Stunde in der Sonne standen.
Nee, das eine Stunde stört das nie. Es gibt ja einen Hundemodus, also ich glaube, der würde trotzdem noch funktionieren. Also der Tesla, der heizt dann entsprechend oder lüftet für deinen Hund dann und spielt irgendeine Hundemusik ein und so weiter und so fort. Während du.
Das ist aber lieb, während ich darauf warte, dass er wieder aufgeht.
Gibt es dann auch den Kindermodus, wo dann automatisch Bob der Baumeister eingespielt wird oder das Sandmännchen?
Ich glaube, wenn du sowas mal nett Elon fragst per Twitter, das baut der dir ein.
Das lässt er dir einbauen, ja.
Ja, wahrscheinlich, wenn ich sage, ich habe hier irgendwie 100 Bitcoin gekauft, ob er das denn irgendwie machen könnte. Irgendwie, und dann
ich glaube, da von der
arbitrage ich die mit ihm. Irgendwie sowas. Ja, also DRM-geschützte Spiele waren schwierig diesen Monat. Die Begründung bei diesem DRM-Zeugs ist ja immer gewesen, dass uns das vor gefährlichen Raubmordkopien schützt. Dazu passend, wenn auch schon etwas älter, nämlich von 2014, ist eine Meldung, die ich euch doch nicht vorenthalten wollte trotzdem, weil das ist ja so ein bisschen zeitlos. Es gab eine Studie von der EU-Kommission, wo mal gefragt wurde, wie groß sind eigentlich diese ganzen Umsatzverluste durch Raubmordkopien, von denen die Content-Industrie immer redet, also halt die Musikindustrie, die Filmindustrie, Spielindustrie. Und dann wurde halt eine umfassende wissenschaftliche Studie gemacht und man hat dann festgestellt, leider niemand, die gibt's ja gar nicht, diese Umsatzverluste, weil die Leute, die Raubkopien sich besorgen, sind halt zum größten Teil Leute, die einfach das Produkt sich niemals legal gekauft hätten, die einfach zum Beispiel von solchen DRM-Maßnahmen einfach nur genervt sind, dass sie halt ständig gegängelt werden und sowas und das einfach auf dem legalen Wege gar nicht in Kauf nehmen würden. Und da das dann natürlich nicht das Ergebnis war, was man sich bei dieser Studie gewünscht hat, wurde das dann unter den Tisch gekehrt. Aber wir haben die Studie zum Glück verlinkt, denn 2017 hat sich dann netzpolitik.org mal drum bemüht und diese Studie auf ihren Seiten veröffentlicht.
Super. Vielen, vielen Dank dafür.
Ich glaube, die freuen sich auch, wenn man denen immer mal einen Pfennig in einen Klingelbeutel wirft. Also netzpolitik.org, da kann man nichts falsch machen. Jetzt ist wieder Weihnachten. Solltet ihr noch ein paar Euro über haben, dann freuen die sich.
Ihr habt da jetzt sicherlich noch euer ganzes Budget für Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, was jetzt ungeplant rumliegt. Das könnt ihr ja eventuell dann an zum Beispiel so eine Organisation weiterreichen. Die werden damit im nächsten Jahr was Gutes anfangen können. Ebenfalls um Sachen unter den Tisch kehren, die nicht zum eigenen Narrativ passen, wird jetzt auch im Chrome-Browser möglich. Denn Chrome erlaubt mit einer Änderung, die diesen Monat eingepflegt wurde in den Quelltext, dass die View-Source-Funktion blockiert werden kann. Also normalerweise hat man das auf jeder Webseite, kann man rechtsklicken und sieht dann so einen Menüpunkt View-Source oder auf Deutsch Quelltext anzeigen. Und dann kann man sich ansehen, was hinter den Kulissen geschieht, wie die Webseite so intern aussieht, wie die ganze Datenstruktur aussieht, aus der so eine Webseite besteht, und kann dementsprechend die technischen Grundlagen des modernen Internets ein bisschen studieren. Und das ist jetzt möglich, das zu blockieren. Das geht über so eine Enterprise-Funktion namens URL-Blocklist, die jetzt halt auch, wie gesagt, solche View-Source-URLs unterstützt. Das soll halt primär als so Enterprise-Funktion gedacht sein, dass halt eine Firma, in der der Chrome-Browser eingesetzt wird, über so eine Gruppenrichtlinie ausrollen könnte, die folgende Webseite darf man sich nicht im Quelltext angucken, so wie halt in so einer Blocklist auch zum Beispiel Webseiten komplett geblockt werden könnten, irgendwie von irgendwelchen Konkurrenten oder was auch nicht alles. Aber es ist auch damit zu rechnen, dass sowas zum Beispiel auch von Schulen oder Universitäten eingesetzt wird, um digitale Tests und Examen in Anführungszeichen abzusichern. Und das fand ich eine interessante Meldung, weil das wieder so ein Paradebeispiel ist für Security through Obscurity. Also wir machen so eine Anscheinungshaltung von Sicherheit dadurch, dass wir einfach den Leuten nicht erlauben, hinter die Kulissen zu gucken und zu sehen, worauf Dinge basieren. Und eigentlich gerade in Zeiten dessen, wo wir alle digitale Kompetenz dringend brauchen und wo wir das auch den Schülern vermitteln wollen, eigentlich die, wofür dieses View-Source zum Beispiel ein gutes Werkzeug ist, zusammen mit den Developer-Tools, die solche Browser anbieten, ist das eigentlich ein Schritt in die falsche Richtung.
Na, vor allen Dingen ist es total bogus, weil ich meine, hallo, Konsole auf, Telnet, Port 80 und get und gib mir die Daten. Ich verstehe den Sinn von solchen Sachen nicht.
Wenn das eine Maschine ist, wo halt über so eine Enterprise-Richtlinie URL-Blocklists ausgerollt werden können, dann ist das auch eine Maschine sein, wo CMD-Exe zugenagelt ist.
Also technisch gesehen ist das relativ schwierig, sowas zu machen. Also sowas wirklich ordentlich hinzubekommen. Also dann müsste ich schon im Kiosk-Mode oder sowas arbeiten. Alles andere ist es nie sinnvoll, weil ich immer eine Möglichkeit habe mit diesem, das ist ein Text, den ich da hin und her schicke. Also ich verstehe den Sinn nie, also.
Es bleibt zu hoffen, dass das nur ein Werkzeug ist, um die Kreativität der Schüler anzuspornen. Also wenn wir so sehen, die Security-Forscher, die heute irgendwie 40 Jahre oder so sind, die sind alle aufgewachsen damals damit, dass sie irgendwelche Kopierschutz von Spielen gebrochen haben, um das dann auf dem Schulhof weiterverteilen zu können. Und dadurch haben sie dann so ihren Anfang gehabt in dieser ganzen Informationssicherheitsthematik. Es bleibt zu hoffen, dass wir auch da irgendwo noch hinreichende Grauzonen offen halten, damit auch die zukünftige Generation sich ihre Sporen verdienen kann. Vielleicht auch dazu passend unser relativ ausführlicher Rant gegen den Paragraph 202c in der Sendung vom irgendwann letztes Jahr. Die 202c besten Hacker-Tools war auf jeden Fall der Titel. Ich suche auch noch kurz August 2020.
Na, vor allen Dingen war das nie auch mal eine ganze Zeit lang in, dass man mit so rechten Maustastenskripten gespielt hat, wo man irgendwie das Menü deaktiviert hat und wir haben uns dann immer alle ausgelacht, weil bei mir ging sowieso kein JavaScript und was ist? Also ich verstehe nicht, warum man sowas weiter betreibt, weil das macht das Netz noch mehr kaputt, als es schon ist.
Ja, das wissen wir doch. Deswegen wird doch jetzt auch irgendwie zum 25. Mal darauf hingewiesen, dass Vorratsdatenspeicherung keine gute Idee ist.
Ja, aber sowas kommt von Ingenieuren, also den Chrome-Leuten, denen traue ich schon zu, dass die verstehen, was sie machen. Also ich verstehe halt nie, warum man solche Funktionalitäten kaputt macht, die essentiell sind.
Ja, wir haben nur Befehle befolgt.
Also Y Combinator hat dazu auch ein bisschen lustige Meinungen, dass zum Beispiel derjenige, der das gefixt hat, bei Microsoft arbeitet und dass Google irgendwie gar kein Interesse daran hat. Aber ich habe jetzt noch nicht weiterlesen können. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was das Feedback dazu sein wird, was uns die Hörenden dazu schicken werden an pentaradio@c3d2.de.
Und bitte nur mit View Source. Also wenn ihr uns das nicht sehen lässt, dann können wir es auch nicht lesen.
Naja, es sieht ein bisschen so aus, als könnten das halt wirklich irgendwie ein Administrator-Setting sein, das für eine bestimmte Seite oder für einen Seitenblock halt ist. Es wird sehr spannend sein, was da zurückkommt. Also.
Na, ich sag mal, ich habe jetzt mal eine ganze Zeit lang mir so Scam-Leute angeguckt. Da gibt's ja wirklich bösartige Leute, die sich dann per Remote Desktop auf deinen Rechner verbinden und deine Bank aufmachen lassen und dir dann dein Geld per Few Source, also da sind halt nicht mehr 1.000 Euro auf dem Konto, sondern die machen dann aus der 1.000 5 oder sowas und sagen, die haben dir das Geld weggenommen und du sollst denen das dann zurücküberweisen und so weiter und so fort. Also vielleicht ist es ja Spam-Vermeidung für Leute, die nicht mitdenken und andere Leute auf ihren Rechner lassen und dann auch noch das Online-Banking anmachen. Also keine Ahnung, vielleicht soll es ja dafür sein.
Ich bin ja durchaus skeptisch bei diesen ganzen Argumenten, Leute vor sich selbst zu beschützen, weil das geht meistens nach hinten los. Egal mit was für guten Intentionen das losgeht.
Ja, ich bin auch dafür, gib denen ein Buch und setz die in die Ecke. Dürfen erst wieder am Rechner, wenn sie es verstanden haben.
Naja, nachdem wir jetzt von mittlerweile fast 10 News, glaube ich, hinreichend deprimiert sind, haben wir auch noch unsere Sektion Gute Nachrichten. Haben wir dafür einen Jingle?
Yeah!
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 Ich glaube, daraus können wir einen Jingle bauen.
Wollte ich gerade sagen.
Na, das ist wie immer unsere Jingle-Maschine.
Na, sehr gut.
Das weiß gar keiner, dass es so eine diesen Werbung in eigener Sache Jingle gibt, so einen Button.
Genau, und wenn man das jetzt 10-mal hören möchte, den Jingle für das sind alles gute Nachrichten, dann dauert es eine Weile, aber es wäre möglich.
Nachrichten in guter Sache. Unsere erste Nachricht bezieht sich auf ein Thema, was wir seit, ja, im Prinzip jetzt als Running Gag haben seit März, seit wir das ausführlich behandelt haben in der März-Sendung, das Right to Repair.
Na, ich sehe das eigentlich nicht als Running Gag, ich sehe das als irgendwie wichtig und als essentiell und als politische Bildung. Also.
Wir reden so lange darüber, bis es umgesetzt ist. Ja?
Es ist aber schon erstaunlich, was für eine Konsequenz das jetzt sich irgendwie in fast jede Sendung eingeschlichen hat seitdem. Also es gab eigentlich immer fast irgendwelche News in irgendeiner einen oder anderen Richtung. Also letztes Mal hatten wir diese Sache, dass die EU-Kommission sich jetzt darum bemühen will, ein Gesetz zu formulieren. Diesmal sehen wir, dass Apple jetzt den offenbar noch die Illusion machen möchte, voranzuschreiten und jetzt sagt, man kann jetzt auch selber reparieren.
Ich glaube schon, das liegt genau daran, weil halt die EU gesagt hat, wir kümmern uns damit und dann wollen die lieber der Gesetzgebung vorankommen und sagen, ja, wir brauchen doch gar keine Gesetzgebung, ist doch alles schön. Also ich glaube, das ist eher so ein bisschen so ein Move. Und wenn man sich dann auch mal genau anguckt, was sie da freigeben, es gibt Studien, gerade Apple-User sind halt User, die sich mit sowas nicht auseinandersetzen wollen und es ist halt einfach total, ich sag mal, falsch für Endverbraucher, weil das ist ja wieder der Witz daran, sie geben das für Endverbraucher frei. Wenn ich jetzt ein Repair-Shop bin, dann nicht. Also das ist ja also so, klar ist eine graue Stufe, wo man jetzt dann nicht mehr sagen kann, was Repair-Shop ist und was nie, aber wenn ich jetzt als Pro da hinkomme und sage, Apple, gib mir mal Teile, dann nö, du nicht. Genau, also.
So, ah. Ich habe mich schon gewundert, wo der Haken ist bei der Meldung, aber das ist natürlich ein interessanter Punkt, dass das nur an Endverbraucher ausgerichtet ist.
Genau.
Naja, wobei, wenn Sie da Teile der technischen Dokumentation offenlegen, ist das ja schon mal ein Fortschritt, würde ich mal vermuten.
Naja, technische Dokumentation umfasst halt eher hier an der Stelle so reine Repair-Manuals, also halt für die konkreten Komponenten, die Sie anbieten, halt die Beschreibungen, wie man das dann genau austauscht. Von daher ist es auch darauf beschränkt, was sie halt als Komponenten überhaupt anbieten. Also beim MacBook war das ja so eine Sache, dass man da irgendwie nur noch 3 Bauteile hat, die irgendwie tauschen können. Also quasi so irgendwie das Display oder irgendwie das Motherboard oder irgendwie das Basisgehäuse. Und das sind halt irgendwie die 3 Teile. Und wenn halt irgendwo eine kleine Leiterbahn innen drinne zerkratzt ist, dann muss halt irgendwie der ganze Body getauscht werden. Was natürlich auch nicht sehr Right-to-Repair treu ist. Im Sinne von Ressourcenvermeidung.
Genau, ohne den Text jetzt groß gelesen zu haben, es ist bloß für iPhone 12 und 13 jetzt nicht, dass die Leute sich denken, die können ihr MacBook fixen, zumindest offiziell. Und ja, richtig, man kann Produkte so designen, dass die repairbar sind. Und das ist halt genau der Punkt, was Apple nicht macht, die halt so zu designen. Das ist natürlich extrem schwierig in diesem Handybereich, das so zu designen. Aber es gibt auch mehrere Firmen, die nachweisen, dass es machen. Und es poppen auch dieses Jahr immer mehr so eine Firma auf, die das irgendwie mit anpassen. Also ich glaube, ich habe jetzt schon 4 so Firmen gefunden, die das machen. Also der erste ist natürlich Fairphone, Shiftphone. Dann gab es noch das Loopphone, die auch so ein bisschen in diese Repairability gehen. Und jetzt neulich tauchte noch so ein neues Telefon auf, die auch wieder irgendwie in die Richtung ging. Also es geht voran und ich denke auch, dass das auch wieder ein Move ist, den sich vielleicht Samsung überlegen wird, in die Richtung reinzugehen, dass es gar nicht so schlecht ist, wie wir das jetzt sagen, sondern dass dann natürlich auch die reagieren werden und da irgendwie in die Richtung was bringen.
Ich wollte gerade sagen, jetzt mach doch mal nicht die gute Nachricht kaputt. Das ist schon, ich würde es schon weiterhin als positiv festhalten, dass sie da zumindest einen Schritt in die Richtung gehen. Wie weit sie da laufen, werden wir dann in Zukunft sehen.
Und was zum Schluss rauskommt, weiß ja bloß eine Ankündigung bis jetzt.
Es ist ja nicht mal so, du meintest ja eben auch, es ist nur für iPhones. Es ist ja nicht, also zum Beispiel auch nicht für MacBooks oder andere Geräte, die Apple bereitstellt, aber es ist ja auch nicht mal für alle iPhones. Zum Beispiel, ich habe zurzeit auch ein iPhone tatsächlich. Und zwar ein iPhone SE, was auch ein Modell ist, was angeboten wird, regulär zum Kaufen. Aber das ist da zum Beispiel auch nicht dabei, obwohl es ein aktuell in Produktion und im Markt befindliches Telefon ist. Also es geht nicht mal nur, dass noch alte Telefone davon nicht erfasst sind, sondern selbst aktuelle Telefone, wenn sie halt nicht die hochpreisigen sind, die Apple anbietet. Weil dieses SE ist ja gerade eine Option für Leute, die halt nicht irgendwie die gerade Lust haben, 1.000 Euro für ein Telefon auszugeben.
Ja, war das nie auch kleiner? Also gerade, weil viele Kunden, die alle sagen, wir wollen ein kleineres Telefon und deswegen haben sie das
gekauft. Das war auch ein wesentlicher Grund. Also das kann man richtig gehen mit einer Hand halten. Das ist ja heutzutage schon wie ein Alleinstellungsmerkmal für Telefone. Das ist
wobei, man könnte jetzt natürlich, also wenn ich jetzt hier mal den Advocatus Apollus spielen soll, dann würde ich sagen, sie haben das halt für die letzten beiden Modelle jetzt erstmal implementiert und in Zukunft werden sie dann natürlich bei allen neuen darauf achten.
Ja, mal gucken.
Toi, toi, toi.
Wir bleiben dran. Wie gesagt, Right to Repair ist ja ein wiederkehrendes Thema in dieser Sendung. Ein ebenfalls wiederkehrendes Thema in dieser Sendung ist Open Source. Da gibt es jetzt eine Ankündigung der Landesregierung Schleswig-Holstein. Bis 2026 sollen in der öffentlichen Verwaltung 25.000 Arbeitsplätze auf LibreOffice umgestellt werden, um sich dort von Microsoft Office zu lösen. Später ist dann auch in der Planung von den Windows-Betriebssystemen auf Linux umzusteigen.
Na, soweit ich das verstanden habe, ist das ein ganzes Desktop-Umgebung mit Jitsi, mit relativ vielen Open-Source-Ersetzungen. Also da ist, glaube ich, auch ein Shepper oder sowas mit dabei. Also das hatte ich gelesen, die bieten halt so einen Open-Source-Desktop an für die Verwaltung. Und wer macht natürlich wieder nicht mit? Sachsen und Bayern.
Ja, gut, Sachsen und Bayern, ja, das sehen wir auch in anderen Kontexten zurzeit, dass da eigentlich eher Staatsversagen offenkundig wird als alles andere.
Wer nicht impft, nimmt auch kein LibreOffice.
Genau. Eieiei. Wir wollten doch nicht das I-Wort in den Mund nehmen. Wir wollten doch mal über irgendetwas anderes reden als immer noch über das I-Wort. Nee, nee. Genau, damit sind wir mit den guten Nachrichten am Ende.
Ich habe das verbotene Wort habe ich nicht gesagt. Es war ein anderes.
Ach so, ja gut, das stimmt natürlich. Dann würde ich sagen, spülen wir jetzt nochmal die guten Nachrichten aus unserem System und dann machen wir nach einer kurzen Musikpause mit dem Thema weiter.
Yourself a drink, lay down by my side. We'll cry all through the night, watching the news. And sometimes I love you, and sometimes I don't. And sometimes I just don't know if you can handle that. So let's go to heaven. Maybe the Caribbean, yeah. We'll sit by the sea and watch as the sun wakes up. And if we hold hands, you know, it's nothing personal. And if I leave you alone, well, it's not as if I have a choice. A smile, would you wear it all week? Keep up with the good times and baby, get up on your feet. If we take it slow, then we'll never get anywhere. So let's take it slow, we've got nothing better to do. Let's go to heaven, or maybe down the road. By the sea and watch as the sun goes back to bed. And sometimes I miss you, and sometimes I wish it was me. And sometimes I just sit there and I can't do anything at all. Sorry, but I guess that it's too late for that now. I'll sit on the stairs and watch as the world goes by. And if we hold hands, you know, it's nothing personal. And
Nachdem wir uns jetzt lange über die News unterhalten haben, kommen wir jetzt endlich zum Inhalt dieser Sendung. Und das ist tatsächlich ein bisschen abgeleitet von unserer Werbung, die wir das letzte Mal hatten, wo es um eure Daten geht. Und jetzt geht es mal um eine andere Art eurer Daten, nämlich da, naja, wo man halt so euer Verhalten so ein bisschen optimieren will, idealerweise. Und zwar Gamification, ja. Was ist denn Gamification?
Das deutsche Wort wäre Spielifizierung. Ist auch ein bisschen sperrig. Ich hätte noch das lateinische Wort Ludologie anzubieten, was die Lehre vom Spielen ist. Gamification ist so ein ganz neues Phänomen, was so 2008 angeblich, wo das erste Mal hochgekommen ist, zumindest so in den Quellen, die ich gefunden habe, und ganz spannende Ausmaße hat. Und wir können uns das mal zusammen anschauen, gerade weil wir uns das letzte Mal ja Werbung angeschaut haben, dass wir dort in die Richtung Gamification mal reingehen, um zu schauen, welche Auswirkungen das auf das Verhalten und welche Daten eigentlich dabei anfallen und inwieweit das vielleicht ein Problem oder ein Feature ist. Und damit wir erstmal grob wissen, worüber wir reden, hatte ich das mit der Gamification mir jetzt in der Vorbereitung mal angeschaut und die Definition in Anführungsstrichen ist so, dass Gamification bedeutet, dass es die Anwendung spieletypischer Elemente in einem spielfremden Kontext ist. Auch wenn ihr das Wort noch nie gehört habt und jetzt auch mit der Definition nicht so viel anfangen könnt, habt ihr das bestimmt schon mal im Alltag an den verschiedensten Stellen mitbekommen. Nämlich immer dann, wenn ihr für euer Tun auf bestimmten Plattformen oder Apps oder Webseiten Punkte bekommt. Oder wenn ihr Fortschrittsbalken bekommt oder wenn es eine Rangliste gibt, also quasi für vielleicht tendenziell nicht spielebehaftetes Verhalten. Also klar gibt's Ranglisten bei Computerspielen und klar sind die dort völlig selbstverständlich. Aber angenommen, ihr seid eine Forensoftware, ja, zum Beispiel Stack Overflow. Und bei Stack Overflow bekommt ihr für eine Antwort einen Punkt. Und wenn das jemand gut findet, bekommt ihr noch einen Punkt. Und wenn das noch jemand gut findet, noch einen Punkt. Und irgendwann habt ihr jemanden mit ganz vielen guten Antworten oder mit einer guten Antwort, die ganz viele Leute gut fanden, der dann halt durch sein Verhalten irgendwie aufgestiegen ist. Also solche Sachen fallen in der Alltag manchmal an.
Das erinnert mich, Honky, wolltest du nicht noch deine Penta-Radio-App scannen, damit du für diese Aufzeichnung auch Penta-Punkte sammeln kannst?
Ich sammle jeden Tag Penta-Punkte.
Sehr gut.
Und bei Facebook und bei YouTube kann man das dann auch Like und Subscribe sagen. Das ist dann dort wahrscheinlich dasselbe, dass man da einfach Punkte sammelt, / Sum-Up und Sum-Down.
Oder bei Twitter dann die Follower oder bei Mastodon oder bei ganz vielen Elementen, wo es ja eigentlich um Kommunikation geht und man für seine Art und Weisen, wie man Dinge sagt oder was für Dinge man sagt, Zustimmung innerhalb der Szene oder des Follower-Kreises bekommt. Ja? Und das ist halt etwas, was man dann mit Punkten bewertet und damit halt auch dann wieder vergleichen und dann auch sich gegenüber anderen wieder abgrenzen kann.
Das ist im Übrigen auch so ein absolut wichtiger Punkt, auch wenn das jetzt nicht hier der Hauptpunkt ist, den wir gerade besprechen, aber so eine Einsicht, wenn man neben einen Nutzernamen in irgendeiner Software, wenn man daneben eine Zahl schreibt, dann werden die Nutzer alles in ihrer Macht Stehende dafür tun, diese Zahl zu erhöhen. Und das ist ein wesentliches Element, wie man Communities im Vornherein designen kann, also so ein bisschen eine Kultur mitgeben kann, anhand dessen, was man für Zahlen anzeigt. Also zum Beispiel sieht man das halt bei YouTube, ist halt die Zahl dieser Subscriber-Count, der an jedem Kanal dran steht. Und du siehst halt, dass die Leute sich über ihre eigenen Füße fallen in dem Versuchen, Leute zum Subscriben zu bringen und zum Liken und zum Läuten der Glocke und all solche Sachen. Und zum Beispiel in Foren, wo dann die Leute irgendwie halt die Anzahl von Posts angezeigt bekommen, führt das dazu, dass die Leute halt darum kämpfen, wie viele Posts sie machen können, die dann zweifelsfall totaler Müll sind, wo es dann teilweise extra irgendwelche Threads gibt, wo nur Schwachsinn drin steht, der nur dazu dient, die Zahlen hochzuzählen neben den Nutzernamen. Und zum Beispiel, es gab mal so ein Beispiel, ich weiß nicht, war das beim Ubuntu-Forum oder sowas, war das damals dann so, dass schon vor ewigen Zeiten, als es angefangen hatte, da war es halt dieses Problem mit den Foren, dass die halt immer nur diese Anzahl Posts gezeigt haben. Und das war dann das Maß aller Dinge. Und die hatten das dann geändert, dass nicht die Anzahl Posts angezeigt wird beim Nutzer, sondern wie oft ihm gedankt wurde.
Ja.
Und dann waren plötzlich Nutzer dazu incentiviert, hilfreiche Antworten zu schreiben, damit andere Leute ihnen danken und dann halt die Zahl wieder hochgeht. Was natürlich ein viel besserer Anreiz ist, als einfach nur die blanke Anzahl von Posts.
Ja, und bei Stack Overflow geht das dann so weit, dass halt Leute mit guten Antworten und mit gut viel Punkten irgendwann moderative Eigenschaften bekommen. Also quasi innerhalb der Community das Recht erhalten, Dinge zu sperren oder halt Dinge zu editieren. Also das kann durchaus sehr, sehr weit gehen. Aber der Hauptgrund, der eigentlich hinter sowas immer steht, ist die Motivation, oder? Also die dass man Leute dazu motiviert, die Plattform intensiver zu benutzen oder bei der Benutzung etwas zu verbessern. Also sei es nur als Lernerfolg, dass man quasi damit irgendwie das erhöht, dass man zum Beispiel bei Vokabeltraining-Apps, ne? Also wenn man da jetzt ein Vokabel lernt, dann kriegt man halt, wenn man das 2 Tage in der Reihe macht, kriegt man einen Punkt. Wenn man das 3 Tage in der Reihe danach, kriegt man noch einen Punkt. Wenn man das dann 5 Wochen hintereinander macht, kriegt man dann halt eben 35 Punkte. Und damit hat man irgendwie in der Community der Leute, die halt gerade eben für diese Sprachen lernen, entsprechend viele Punkte. Und damit kann man aber auch nicht nur, dass man dann innerhalb dieser Community steigt als Nutzender, sondern für die Plattform ist es total praktisch, weil es halt die Leute motiviert, diese Plattform zu benutzen. Und so ist es ja dann auch bei irgendwelchen Foren, die halt die Anzahl der Posts oder halt die Güte der Posts bewerten. Es wird halt jemand nicht sich die Zeit nehmen, auf zwei dieser Plattformen dann extrem beliebt zu sein oder sich dort um sehr viele gute Antworten zu bemühen, sondern es wird sich wahrscheinlich auf eine oder auf wenige dann begrenzen. Mal abgesehen davon, dass das natürlich für Twitter und Facebook und diese ganzen Cross-Posting-Geschichten nicht zutrifft, aber zum Beispiel, wenn man bei Stack Overflow einen sehr hohen Gold-Mega-Super-Hyper-Status hat, dann wird man wahrscheinlich auf anderen Seiten nicht mehr die Zeit gehabt haben, dort einen entsprechend hohen Status zu bekommen. Oder seht ihr das anders?
Ja, generell geht es halt darum, halt die Interessen der Seite zu bedienen, egal wie die halt dann auch immer aussehen. Bei sowas wie Stack Overflow ist halt das Interesse, dass halt möglichst viele sinnvolle Antworten gegeben werden, damit die dann auch wieder gefunden werden können und die Leute dann halt dementsprechend auf die Seite raufkommen und halt sehen, dass das ein hilfreicher Inhalt, lesen das dann halt durch, sehen dann auch die Werbung natürlich, was dann der kommerzielle Anreiz für deinen Anbieter ist. Wenn du halt sowas hast wie Facebook oder YouTube, ist es halt genau dasselbe, ne? Dass halt die Leute incentiviert werden, Inhalte zu machen, die besonders viel Reichweite haben und viele Zuschauer ziehen ja aus genau demselben Grund. Wenn du halt sowas hast, wie zum Beispiel hier die Punkteprogramme wie Payback oder sowas bei den ganzen Supermärkten, da ist dann eben der Anreiz, dass die Leute halt durch dieses brave Einscannen der Punktekarte oder der Punkte-App oder was auch immer halt ein möglichst komplettes Kaufprofil erstellen, damit dann die Anbieter die Supermärkte dann darauf Marktforschung betreiben können und zum Beispiel sehen können, welcher Joghurt sich am besten verkauft und dann solche Vergleichstests machen können. Dann wird der Joghurt mal in ein anderes Fach gestellt und man guckt dann, von welchen Demografien er dann besonders stark gekauft wird, wenn er irgendwie oben steht und ob vielleicht eine andere Demografie den mehr kauft, wenn er unten steht. Was man vielleicht zu einem gewissen Maße auch machen kann, einfach nur mit den reinen Verkaufszahlen. Aber natürlich, sobald man das in so einem App-Ding hat, ist das halt noch angereichert um das Identitätsprofil der Person. Und man kann dann halt detaillierte Auswertungen drauf machen, als wenn man nur nach den blanken Verkaufszahlen nach Inventar gehen würde.
Genau, und wenn man dann diese Punkte halt noch ein Stückchen weiter denkt, dann kann man halt auch mit Leveln oder mit Fortschrittsbalken arbeiten. Also keine Ahnung, du warst jetzt schon 4-mal einkaufen in deinem Supermarkt deiner Wahl. Und wenn du aber noch ein 5. Mal einkaufen gehst, dann steigt dein Level von Bronze auf Silber oder sowas. Dann gehst halt im Zweifel vielleicht ein 5. Mal noch einkaufen, wo du das gar nicht gebraucht hast. Also diese Gamification kann halt durchaus auch Verhaltensänderungen vollführen, die wir uns dann auch später in anderen Beispielen nochmal anschauen wollen. Ich wollte halt jetzt nochmal dieses logische Fortdenken von Punkten zu Fortschrittsbalken kurz erwähnen, weil das geht dann halt weiter mit Ranglisten, so dass man das Verhalten von Nutzern des Supermarktes untereinander vergleicht. Wenn es ein Supermarkt ist, ist jetzt nicht das beste Beispiel, aber halt gerade bei Forensoftware und sowas funktioniert das natürlich vorzüglich.
Wenn ihr hier gerade bei Supermärkten seid, also das ist hier in Russland auch ein ganz großer Trend. Also eigentlich jeder Supermarkt fragt dich, ob du nicht eine Karte von ihm hast und wo dann sicherlich auch auch irgendwie drauf gebucht wird, was du denn da alles gekauft hast, um das auswerten zu können und so. Also es ist noch deutlich krasser als in Deutschland. Also hier gibt es so quasi von jedem Supermarktanbieter gibt es irgendwelche Kundenkarten, wo man dann irgendwelche lächerlichen Prozente kriegt.
Also ich glaube, für dieses ganze Konzept der Spielifizierung gab es ja auch den Nobelpreis, oder? So das Nudging, diesen, war das nie irgendein Ökonomie-Nobelpreis, den es dafür gab?
Also die Wirtschaftler haben keinen Nobelpreis, oder irre ich mich da? Die haben da irgendwas selber sich ausgedacht.
Ja, ja, das ist irgendwie der, der Preis der schwedischen Nationalbank im Gedenken an Herrn Nobel oder so, ne?
Ja.
Der dann halt von unaufmerksamen Journalisten als Wirtschaftsnobelpreis bezeichnet wird.
Wobei ich diese Kritik auch ein bisschen lächerlich finde. Also viele von den Preisen sind schon an, sagen wir mal, gute Mathematiker gegangen und so. War sicherlich auch ein bisschen Blödsinn dabei, aber ich würde es nicht ganz so abtun, wie es auch manchmal getan wird. Ja, offiziell ist es natürlich kein Nobelpreis.
Ich habe nochmal nachgeguckt, 2017 der Wirtschaftsnobelpreisträger Richard H. Taylor hat damals den Wirtschaftsnobelpreis halt bekommen. Ja. Für sein Buch zum Nudging, was vor 40 Jahren erschienen ist.
Okay.
Und da geht es halt um Spieletheorie.
Ja, wobei Nudging und Gamifizierung nicht ganz dasselbe sind.
Genau. Würde ich auch sagen, dass es schon noch ein bisschen was Unterschiedliches ist und dass das ein bisschen Spieltheorie ist. Ja, John Nash hat auch einen Nobelpreis für Spieltheorie gekriegt. Das ist jetzt auf alle Fälle kein Alleinstellungsmerkmal in dem Sinne.
Aber man kann mit der Gamifizierung schon Leute so ein bisschen nudgen, ne? Also das ist nicht ganz...
Ja, ja, klar.
Du erzeugst halt auch positive psychologische Incentives halt. Also eben den Incentive, bitte tut vernünftige Fragen hier reinschreiben und beantworten und so weiter und so fort. Und dadurch nudgst du die Leute schon. Also Stack Overflow nudgt die Leute, vernünftige Antworten zu geben mit seiner Gamification an und für sich.
Ja, in dem Sinne ist es sicherlich Nudging sozusagen immer eine Teilmenge von Gamification, aber nicht andersrum, ja.
Also auch so Phänomene, die ich währenddessen ich das so ein bisschen recherchiert habe, sehr spannend fand, sind halt die Elemente, die dafür benutzen. Also wie man sich quasi die Nutzer so formt, wie man das möchte, beziehungsweise wie man sie motiviert, sich selber so zu formen. Die Performance Graphs zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das euch auch ein Phänomen ist, keine Ahnung, wenn ihr zum Beispiel Beispiel ist Gewichtstracking-Apps oder die besonders sparsamen Fahr-Apps oder so eine Späße, wo man quasi sich selbst mit seinem früheren Ich vergleichen kann. Also wenn man quasi eine Performance-Chart hat, wenn man so sehen kann, ah, okay, vor einem Jahr habe ich noch hier 5 Gramm mehr gewogen oder vor 5 Jahren habe ich nur 4 Posts pro Tag gemacht und heute schaffe ich schon 8. Oder sowas, also diese Performance-Graphs, wo man sich mit sich selber vergleicht oder halt sich mit anderen Nutzern vergleicht, fand ich dann auf jeden Fall ein sehr spannendes Phänomen.
Auch ein Beispiel, was mir dazu einfällt, ist GitHub. Da gibt es ja auch immer diese tollen Graphs, wie viel committst du denn jetzt in welcher Zeit?
Genau, oder wie oft du committed hast oder an wie vielen Tagen oder ob du nur zu Werktagen, sodass der Chart immer schön grün ist, dass du an jedem Tag was committed hast und so. Also das ist auch eine Art von Performance-Graph im weitesten Sinne.
Aber das ist ja auch das, was du vorhin schon ansprachst mit diesen Sprachlern-Apps, das ist ja genau der Punkt, wie viel Vokabeln kannst du, wie oft tust du deine Vokabeln vorhalten und so weiter und so fort und dann vergleichst du dich halt mit anderen, tust um die Wette Vokabeln lernen, also Duolingo und so weiter und so fort, wie die Apps alle heißen, die genau diese Gamification dort nutzen.
Habt ihr mal ein Programm benutzt, das eine große das so eine Quest, eine Story hatte oder was? Also ich habe ein Beispiel gefunden, es gibt wohl eine Jogging-App, wo man während des Joggens unter anderem Zombie-Geräusche zu hören kriegt und je nachdem, wenn man ein bisschen zu langsam läuft, werden diese Geräusche lauter und dann läuft man halt ein bisschen schneller. Gibt es irgendwie andere Beispiele, wo man mit einer großen Geschichte konfrontiert?
Na, ich glaube, beim Memrise, also zumindest in der Beta-Version war das so, dass ich damit ein Raumschiff starten musste. Also am Anfang hatte ich halt bloß ein Ei, da ist dann ein Vieh rausgeschlüpft und das hat sich dann Raumschiff gebaut. Und je mehr Punkte ich gemacht habe, dann habe ich sozusagen irgendwann ein immer größeres Schiff bekommen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ich glaube mittlerweile, ich bin auch so weit, dass ich glaube, also das ist halt auch logarithmisch, das heißt, von jeder Stufe bekommst du dann wieder das Doppelte, wo dann irgendwann hängst du in einer Stufe fest, bis du dann bei der nächsten bist und das ist halt dann Wahnsinn. Also also da gibt es schon einige Sachen, die das so nutzen. Also Memrise ist halt eine Sprachlern-App, im Prinzip die Konkurrenz-App von Duolingo. Gibt es ja auch wieder die schöne Sprachfolge, über die wir gemacht haben. Da haben wir da auch drüber geredet damals.
Die ist, glaube ich, auch schon verlinkt hier irgendwie.
Ja.
November 2020, genau vor einem Jahr.
Die mindestens zwei hier der Anwesenden damals gecatcht hat, war Ingress. Ich weiß nicht, wem das nicht sagt. Das war damals ein von Niantic Labs programmiertes Geo-Spiel, wo eine ziemlich umfangreiche Geschichte am Anfang erzählt wurde. Also man musste quasi zu bestimmten Orten gehen und konnte dann dort Items sammeln und Türme erobern und dann also wirklich in der wirklichen Welt zu diesen Orten gehen. Und hat dann immer mal ein Video gefunden, wo man so eine Gesamtgeschichte erzählt bekommen hat. Und letztendlich war das auch so eine Art gamifiziertes Spazierengehen.
Naja, ich würde eigentlich schon eher sagen, dass das ein Spiel ist, wo halt Spazierengehen eine Spielmechanik ist, als andersrum. Weil es ich würde halt eher sagen, wenn es jetzt gamifiziertes Spazierengehen wäre, wäre es halt etwas, was dir verkauft wird, als irgendwie der Kern der Sache ist halt Spazierengehen. So wie bei diesem Zombies Run, das ja die Idee ist, dass es sich auf der Oberfläche als Fitness-App verkauft, aber dann diesen Gamification-Narrativ drin hat.
Kann man in der Form auch Geocaching als Gamification sehen, dass man sozusagen rauskommt und dann halt seine Rätsel löst, um sein Cache zu heben?
Das ist genau die Frage.
Doch, denke ich schon. Wobei ich tatsächlich an der Stelle sagen würde, dass der Nudging-Aspekt ja deutlich größer ist, wenn du eigentlich was machst, was du jetzt eigentlich gar nicht machen wolltest. Also von daher würde ich eigentlich fast behaupten, dass diese Spiele und Geocaching und so, wo du dann Sport machst, obwohl du es gar nicht vorhattest, eigentlich krasser finde als, also bei Zombie Run, das mache ich ja nicht, wenn ich jetzt nicht rennen gehen wollte.
Na gut, beim Zombie-Run kommt es ja auf dieses den Pace hochziehen. Also du tust ja dann schon, ohne den Zombies würdest du den Pace nicht so machen, da würdest du halt so vor dich hinlaufen. Und durch das Zombie-Run wird dein Pace erhöht und damit tust du halt wieder schon Qualitätsgewinn haben. Also.
Ja genau, du tust sozusagen aber eigentlich nur das verbessern, was du eh schon machst. Und bei dem anderen machst du sozusagen was anderes, was du gar nicht vorhattest. Naja, gut, aber muss man sich jetzt nicht über Details streiten. Es ist auf alle Fälle beides Gamification und ja.
Auf jeden Fall auf dem Spektrum, ja.
Du hast ja bei Geocaching auch die Bugs und sowas, die du dann sammelst und so weiter und so fort. Also klar, da hast du dann auch wieder in der Gamification eine Gamification. Also.
Ja, wobei ich bei Geocaching, insbesondere bei geocaching.com, also hat mir die Kommerzialisierung den Spaß daran verdorben, ehrlich gesagt.
Ja, gut.
Weil das wurde ja immer stärker eingeschränkt, was du da mit der Nicht-Pro-Version machen kannst. Und dann wurde immer gesagt, oh, der Cache ist zu schwer, den kannst du nicht damit machen. Oder es gibt auch schon mehrere Caches, die ich aus Versehen gefunden habe, wo ich dann ins reale Logbuch reingeschrieben habe, ja, ich habe den gefunden, aber ich kann den leider nicht locken, weil... Das erlaubt mir die App nicht.
Also ich muss auch dazu sagen, ich habe das letzte Mal vor 16 Jahren oder sowas gemacht, wo das noch total cool war. Da ist man damals noch mit den E-Trix losgerannt. Da gab es in der Form Handys mit GPS noch nie wirklich oder sogar noch länger her. Auf jeden Fall, damals war, glaube ich, Geocaching noch ein bisschen was anderes.
Okay, also ihr seht schon, das ist sowas, was man so ein bisschen schwammig diskutieren kann und auch nicht genau weiß, wo da die Grenzen liegen. Nur, dass wir noch die Elemente voll bekommen. Also wir hatten gerade eben, dass man da Bugs oder irgendwas sammeln konnte bei Geocaching. Das sind die sogenannten Achievements oder Badges, dass man wahrscheinlich damit auch sich auszeichnen und von anderen wiederum abgrenzen kann. Gibt ja da so auch bei Reddit ist das ein ganz geliebtes Phänomen, dass man da haufenweise Badges bekommt für irgendwelche Eigenschaften, die auch teilweise sehr sinnlos sind.
Ja.
Aber ich glaube, Reddit finanziert sich darüber, ne? Die verkaufen das. Ich habe es nie so richtig verstanden, muss ich ehrlich sagen.
Keine Ahnung. Also bei Geocaching gibt es tatsächlich beides. Es gibt irgendwelche Badges. Es gibt aber halt auch diese Items, die sozusagen von Cache zu Cache wandern können. Und dann hast du sozusagen noch Objekte, die sich sozusagen auf Weltreise befinden.
Bei so Fitness-Tracking-Uhren ist das auch ein gängiges Ding, dass man, keine Ahnung, bei 10.000 Schritte da einen besonderen Orden bekommt oder dass dann halt innerhalb seiner Familie oder der Community mit kommunizieren kann. Oder halt bei diesen Lern-Apps, dass man dann irgendwelche 5-Tage-Boni bekommt und das dann halt wieder an den Account mit rangeknüpft wird, sodass andere das sehen. Also da muss man wahrscheinlich Achievements und Badges ein bisschen trennen. Also Badges sind so die Orden, die man alle so sieht. Und bei Achievements ist es eher so, dass man zum Beispiel in einem Inhalt des Spieles Dinge findet und dann auch damit wieder die Spielzeit erhöht, obwohl das Spiel eigentlich schon vorbei ist, man dann noch irgendwelche, keine Ahnung, Items sammeln muss oder wiederum Dinge tut, die eigentlich nur die Spielzeit künstlich in die Länge ziehen. Also gerade bei den Computerspielen ist das halt sehr typisch, das Verfahren.
Na, vor allen Dingen musst du ja diese Achievements auch immer schwieriger zu erreichen machen, weil du wirst ja den Benutzer dann im Game behalten. Also wenn du sozusagen linear das machst, was weiß ich, alle fünf Tage kriegst du dein Badge, dann wäre das ja relativ schnell ausgespielt, das Spiel. Und wenn du dann aber sagst, was weiß ich, du machst das Ganze halt logarithmisch, was weiß ich, alle fünf Tage, alle 25 Tage, alle 25 mal 25, oh Gott, Gottes Willen. Also sozusagen so machst du dann auch das Spiel teilweise ein bisschen komplexer und tust damit die Benutzer halten.
Ja, was haben wir hier noch? Avatare, die Gestaltung des eigenen Spielerprofils und damit die Identifikation zu bestimmten Dingen, beziehungsweise zum Beispiel die Identifikation zu bestimmten Teams oder Gruppen. Ein paar Beispiele, die wir jetzt noch nicht hatten, aus der realen Welt, habe ich hier unten noch aufgelistet. Zum Beispiel wirbt die US Army mit einem Simulator, der America's Army heißt, für den Dienst in der amerikanischen Armee, wo man schon mal so ein bisschen gucken kann, wie das dort wäre. Es hat natürlich jetzt einfach ein Computerspiel, aber dieses Spiel den Leuten zur Verfügung zu stellen, bevor man daran teilnimmt, ist auch eine Art und Weise Gamifizierung im weitesten Sinne, beziehungsweise eigentlich ist es Teil der Advert Games, also der Spiele der Werbung willen.
Also ob das jetzt die Realität eines Army-Soldaten so akkurat abbildet, sei dahingestellt. Ne? Das ist, glaube ich, nicht der Zweck der Sache, das möglichst realistisch darzustellen.
Na, aber in der Hinsicht sind doch alle Spiele, wo ich irgendwas sammeln muss, in jeglicher Hinsicht, also jeder Gutschein, wo ich dann beim Döner meine 10 Stempel sammeln muss, um einen Döner umsonst zu kriegen, dort ja auch schon so ein bisschen Gamification.
Ja,
exakt.
Es ist alles ein Spektrum. Wobei zumindest die Dönerkarte ja noch den Vorteil hat, dass sie schön datenschutzfreundlich ist. Und die ist ja selbst übertragbar. Ne? Ich meine, wenn ich jetzt keine Lust mehr auf den Dönerladen habe oder wegziehe oder sowas, kann ich auch noch sagen, ich gebe die Karte jetzt einfach meinem Bekannten, der die dann noch voll machen kann und sich dann noch den Gratis-Döner holen kann. Aber natürlich hast du wieder diese Effekte, die du bei der Gamification allgemein hast. Zum Beispiel sowas wie, ich habe jetzt schon noch 9 Döner voll, ich brauche jetzt nur noch den 10., damit ich meinen Gratis-Döner kriege, gehe ich jetzt heute auch nochmal zum Döner. Ne? Und dann hast du halt wieder den Extrakauf, den du sonst vielleicht nicht gehabt hättest.
Also ich kann mich erinnern, als ich jung war, habe ich von meinem Papa immer von den Bierflaschen die Etiketten abgeweicht, weil ich glaube, wenn man 100 Stück hatte, weiß ich nicht, gab es irgendwas zu gewinnen. Genau. Und ich habe die 100 niemals hinbekommen, weil bei uns trinkt niemand Großbier. Selten mal.
Wo das vielleicht dann irgendwann nicht mehr ganz so lustig ist, ist das halt bei diesen Grade Point Average, GPA, das sind so Punkte, die US-amerikanische Studenten bekommen, die sich so ein bisschen an dem Notendurchschnitt orientieren, aber auch zusätzliche Einflusspunkte haben. Also da können bestimmte Leute bestimmte Empfehlungen aussprechen und das damit erhöhen oder erniedrigen. Hat da von euch jemand mit Erfahrung schon mal gemacht? Ansonsten kann ich nur empfehlen, sich die Wikipedia-Seite dazu mal anzulesen. Das war auf jeden Fall auch sehr spannend.
Ja, ich glaube, also meine Beste, weil die da drüben studiert hat, da hast du welche bekommen, wenn du Arbeiten zusammen abgegeben hast, also sozusagen im Team, so, die haben dann so kleine Teams gebildet, 3 Leute oder sowas, und dann haben die so eine Punkte noch extra bekommen, wenn die das im Team gemacht haben, als wenn die Arbeit alleine abgegeben haben. Irgendwie so war das.
Naja, ich meine, diese GPA klingt jetzt erstmal relativ ähnlich zu, was wir halt als Abiturnote zum Beispiel haben. Most colleges and universities in the US award a letter grade A, B, C, D or F for each class taken, potentially with plus or minus modifiers. These letter grades are then used to calculate a GPA from 0 to 4, also quasi, dass F auf 0 gemappt wird und A auf 4 und halt dementsprechend die Buchstaben dazwischen halt auf die entsprechenden Ganzzahlschritte. Und das wird dann halt zusammengerechnet. Das ist ja im Prinzip auch wie eine Abiturnote zustande kommen. Da gibt es dann halt nochmal unterschiedliche Gewichtungen vielleicht und sowas, aber das ist ja letztendlich auch wie irgendwie meine Abiturnote damals zustande gekommen ist und dass diese Abiturnoten dann Relevanz haben, wenn man zum Beispiel dann ein Studium aufnehmen will und dann ein Numerus Clausus überschreiten muss oder solche Sachen, das ist ja, naja, das ist halt letztendlich so, ne? Das kann man vielleicht aus anderen Gründen schlecht finden oder gut finden, aber das ist ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich das als Gamification sehen würde, halt mehr als einfach nur als irgendwie einen Versuch, etwas messbar zu machen. Ich meine, das ist ja so eine Sache, die man im Management allgemein sieht. In dem Fall dann halt im Bildungsmanagement, dass man halt versucht, Dinge messbar zu machen, um sie dann kontrollierbar zu machen im nächsten Schritt. Also, dass man halt irgendwie sagt, zum Beispiel irgendwie, wie das dann irgendwie dem Programmierer irgendwie als Maßstab gegeben wird, wie viel Code er produziert. Und dann versucht man dann dadurch irgendwie die Leute effizienter zu machen. Und da führt dann aber am Ende nur dazu, dass sie dann mehr schwachsinnigen Code schreiben. Und solche Sachen. Aber das wäre, glaube ich, eher eine Kritik am Management als eine Kritik an Gamification, das jetzt zu sehen.
Also sie kriegen auch GPA-Punkte, wenn sie in bestimmten Listen stehen und auf bestimmten Ehrenrollen und das spielt dann wiederum eine Rolle bei Stipendien und so. Also es ist halt nicht nur die Leistung, sondern es ist halt auch irgendwie das soziale Verhalten, was da nicht ganz unwichtig ist. Zumindest behauptet das die Quelle, die ich euch da noch mit reinlinke, und dann müsst ihr selber bewerten, inwieweit das ihr als allgemeingültig annehmt.
Also was sicherlich richtig ist, das ist eben, worum es ja auch hier im Generellen gehen soll, dass diese Gamification-Elemente ja auch so ein bisschen in einen allgemeinen Werkzeugkasten gekommen sind von allen möglichen Leuten, die in irgendeiner Form Management betreiben. Also nicht nur Manager im Sinne von Personalverwaltung und sowas, sondern halt auch zum Beispiel Leute, die solche Systeme in Schulen oder in Behörden und was nicht alles bauen. Die sind halt heutzutage alle dementsprechend mit diesen Techniken vertraut und wenden die halt an.
Ja, es gibt ja durchaus auch positive Beispiele für Gamification. Das waren jetzt eher so erstmal die Elemente und so ein paar Beispiele, um so mal so einen Überblick zu bekommen, dass das eigentlich an sehr, sehr vielen Stellen schon wieder eine Rolle spielt. Und dafür, dass es ja eigentlich ein relativ neues Ding ist, also eigentlich ja jetzt, also 2008 wird es wohl offiziell das erste Mal genannt unter dem Namen, beziehungsweise die technischen Voraussetzungen waren ja auch lange dafür jetzt nicht so gegeben, oder auch die Existenz von bestimmten Ecotrapat-Marken und sowas gab es immer, aber das hat halt extrem Fahrt aufgenommen, so in den letzten paar Jahren, sagen muss man zumindest so. Die positiven Beispiele existieren durchaus. Und das haben wir ja gerade eben genannt, dass halt zum Beispiel Sprachenlernen damit durchaus beschleunigt werden kann oder motiviert werden kann, dass man damit die Fitness und damit die Gesundheit erhöhen kann, dass es in der Schule durchaus dazu führen kann, dass Leute, die halt, also dass Kinder, die halt irgendwie Probleme haben, da lange Zeit Motivation zu haben, auch anfangen, sich dort längerfristig halt motivieren zu lassen. Oder natürlich kommt das auch mit den ganzen Nachteilen, ne? Das werden wir uns da gleich anschauen. Aber dass dieses Geolocation-Zeug, dass sich Leute draußen bewegen, ist auf jeden Fall was Gutes. Oder dass das Paradebeispiel ist, dass Wikidata damit zum Beispiel probiert hat, ihre Leute zu motivieren, indem sie halt bestimmte Spiele und Levelsysteme aufgebaut haben für Leute, die in der Wikipedia editieren und nach bestimmten Fakten suchen, die man dann in der Wikidata strukturiert abfragen kann. Also quasi das Wiederaufbearbeiten und das Verbessern von Datensätzen wurde dort gamifiziert.
Na, an sich ist eine Fuchsjagd ja auch sowas. Also ich weiß nicht, wer von euch Amateur oder CB-Funker ist. Es gab damals Fuchsjagden, also eine Triangulation. Dann springt man halt draußen rum mit seiner Technik und trianguliert jemand, also drei Leute, und dann rechnet man immer und dann geht man wieder weiter. Wo kriege ich die besten Werte und so weiter und so fort? Ist ja auch wieder sowas in der Art. Und ich hätte noch ein weiteres Beispiel, wo ich mir nie hundertprozentig sicher bin. Ich weiß nie, ob ihr das Konzept von Library kennt, also Odyssey. Dort ist es ja so, dass der Incentive und die Gamification in der Form, ich tue Kryptowährung erzeugen, indem ich Videos gucke. Also das ist ja auch so ein, ich bin mir nicht so richtig sicher, ob es so in die Gamification geht, aber es ist ja auch schon so, dass ich dort in das Library halt in die Kryptowährung Gamification Ansätze reinhole.
Genauso wie bei Stack Overflow, dass halt die Qualität für alle zunimmt und dass man damit auch schneller wieder Informationen findet und wieder andere Sachen besser machen kann. Dann hat man hier unseren Work Adventure zum Kongress, zum letzten zumindest. Es war besser als kein Kongress, auch wenn es nicht so gut war wie ein richtiger Vor-Ort-Kongress. Hat das auch ein bisschen dazu geführt, dass wir uns zumindest sehen konnten. Und innerhalb dieses Kontextes hatten dann irgendwann auch Badges und Achievements angefangen, was dann auch wiederum Leute zusätzlich motiviert hat, sich dann auch mal irgendwelche Ecken anzuschauen. Und keine Ahnung, zum Beispiel gab es eine Karte, da gab es irgendwie 15 Feuerlöscher. Und wenn man dann den Feuerlöscher gefunden hat, auf dem das Datum abgelaufen war, hat man eine Auszeichnung bekommen. Das hat dann halt dazu geführt, dass man sich diese Karte, die sehr schön gebaut war mit den Feuerlöschern, halt sehr intensiv angeschaut hat, bis man dann endlich den ganz oben in der Ecke gefunden hat, bei dem halt das Datum abgelaufen war. Und so diese Langzeitmotivation ist ja nicht immer was Schlechtes, sondern kann auch durchaus was Gutes sein. Auch bei so Folded und Boink, ne? Also bei diesen Citizen Science, oder wie würdet ihr das bezeichnen, diesen verteilten Rechnen für die gute Sache?
Nee, ich würde gerade sagen, das ist eher kein Citizen Science, weil an der Stelle stellst du ja nur Rechenzeit zur Verfügung. Citizen Science ist eigentlich aus meiner Sicht eher was, wo du tatsächlich einen Task an den Citizen auslagerst. Also jetzt so
Vögel zählen und Bäume zählen und sowas.
Genau, wie viel...
Wollen wir vielleicht nochmal kurz erklären, was Boink an sich ist und Folded, oder denkt ihr, dass das die Hörerschaft weiß?
Na, Boink und Folded sind halt so Systeme, wo du sozusagen Rechenzeit von deinem Rechner, wenn du die gerade nicht brauchst, gibst du die halt frei, und die wird dann sozusagen für wissenschaftliche Projekte benutzt. Wir können euch da auch nochmal den Pentacast von letztem Jahr verlinken, wo wir uns länger über Folding at Home unterhalten hatten, wo es eben um das Proteinfalten ging, weil das letztes Jahr ja gerade aktuell wurde.
Genau, angefangen hatte das, glaube ich, mit SETI.
Ja, SETI at Home war das erste.
Die einfach so viel Daten von ihren Antennen hatten, die selber nicht mehr auswerten konnten. Und dann konnte man sich immer einen Chunk davon runterladen. Das hat die Software von alleine gemacht und hat dann halt, während man Kaffee trinken war, halt seine 166 MHz CPU da rechnen lassen und dann die Berechnung wieder hochgeladen. So in der Art lief das halt mit SETI. Und da konnte man damals schon Teams bilden. Weiß ich gar nicht, ich glaube, da konnte man Teams bilden, oder? An sich ist das ja dann auch ähnlich wie so ein, wie beim Bitcoin, wenn die versuchen, die Coins zu finden. Wie heißt das? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Pool, so ein
aber
Pooling.
Wobei.
Naja, die Frage ist, ob so das wieder Gamification ist halt.
Also an der Stelle geht's ja, sammelst du ja einfach nur zusammen Punkte, und bei den Mining Pools ist es ja eher so, dass du halt quasi gezwungen bist, weil du sonst halt gar nichts mehr kriegst.
Wenn bei diesem Mining Pool, allgemein so bei Bitcoin Mining oder Krypto Mining, ist ja nicht dieses Element von so dieses Verhaltenselement mehr so sehr drin. Deswegen ich eigentlich auch so Boink und sowas schon wieder nicht daran sehen würde, weil es halt nicht dieses Element hat, Verhalten des Nutzers zu beeinflussen, sondern naja gut, es ist halt Verhalten, dass er da halt irgendwie rechnet und irgendwie Rechenleistung raufwirft. Ja gut, und es gibt halt bei diesen Folding-Sachen halt zumindest noch diese, dass man halt so Teams und so hat. Ja, es hat so ein bisschen was davon, aber je mehr man dann irgendwie zu so Mining Pools kommt, denke ich eigentlich, geht das dann eher weg davon, zu halt einfach irgendwie, ja, weiß nicht, ob das noch reinfällt.
Bei Folded und Boink hat das dadurch, dass es die Tabellen und die Teams gab, schon dazu geführt, dass einige Großrechner angegangen sind und Leute noch was dazugerechnet haben, weil sie halt auf der Liste der Leute, die was das dazugeben, dass die da halt nicht vergessen werden, oder wollten auch noch mal zeigen, welche Ressourcen da eigentlich zur Verfügung stehen. Und das hat schon Leute, also ich kann mich da auf jeden Fall einschließen. Ich habe da irgendwelche alten Kisten angemacht, die da schön vor sich hingerechnet haben. Und das hat sich auch bemerkbar gemacht, dass dieses Highscore-Ding, ich da durchaus mehr gewillt war, Zeit rein zu investieren, als ich das wahrscheinlich getan hätte, wenn es das nicht gegeben hätte.
Ich kann mich erinnern, da gab es auch so einen MinCorrect-Pool oder sowas, die dann immer versucht haben, komm, und dann haben sie angesagt, komm, jetzt noch ein paar mehr, und dann schaffen wir es hier auch mal auf Platz 100 oder sowas. Also so in einer gewissen Form ist das auch schon Gamification.
Ja gut, dann ist es aber quasi eher die Gamification von dem Folding at Home oder sowas. Also das Folding at Home selber ist noch nicht die Gamification, sondern die kommt dann oben drauf.
Ja, genau.
Ja. Was jetzt vielleicht ein bisschen Haarspalterei ist, aber gut.
Ja, aber so war es gemeint.
Wie auch immer. Also was ich tatsächlich hier auch noch hervorheben würde, ist das Street Complete, wo was sozusagen ein einfacher, gamifizierter Einstieg in OpenStreetMap-Daten ist. Das steht da oben schon. Da geht es nämlich sozusagen darum, man bewegt sich sozusagen auf so einer, man könnte jetzt sagen Virtual Reality Karte, aber eigentlich ist es halt sozusagen einfach, man sieht halt einfach seine Location auf der OpenStreetMap Karte, und die Karte stellt einem dann halt so Fragen zu der Umgebung, wo man sich bewegt. Nämlich zum Beispiel, wie heißt denn diese Straße, auf der du gerade langläufst? Hat die einen Fußweg? Welche ist die geteert? Das Haus da hat, wie viele Stockwerke hatten das? und so weiter. Also halt sozusagen so kleine Tasks, wo sozusagen bekannt ist, dass die sozusagen eigentlich, also diese Eigenschaft eigentlich existieren müsste, die aber halt noch nicht eingetragen ist und die man dann da so einfach im Vorbeigehen ergänzen kann.
Cool. Und da gibt es dann auch irgendwelche Nutzernamen mit Punkten oder ist das dann völlig egal, ob man das selber gemacht hat?
Also es gibt irgendwelche Sterne, die du sammeln kannst, aber grundsätzlich wird es einfach den Edits deines OpenStreetMap-Kontos hinzugefügt.
Ah, okay. Und darüber dann. Ah, cooles Projekt, das kannte ich noch nicht.
Apropos Sterne, ist da eigentlich auch jede Google-Bewertung für sein Unternehmen oder sein Restaurant dann in der Form eine Gamification oder kann man das da dann nie reinfahren?
Was ich vielleicht darunter zählen würde, ist, was man manchmal so in Läden sieht, geben Sie uns eine Bewertung und erhalten Sie einen Gratis-Kaffee oder sowas.
Das auf alle Fälle.
Oder diese Ansagen auf Podcasts immer für gute Bewerbung, geht man dann ein kostenloses Buch raus oder irgend sowas.
Gut, ein Paper, was ich noch sehr spannend fand auf jeden Fall, ist auch, dass man das in diesem MediaWiki-Kontext durchaus auch mal probiert hat mit so einer Doppelblindstudie, wo man einfach zwei Gruppen an Nutzenden innerhalb eines Dokument, also eines Unternehmenswikis hatte und die einen haben das Wiki einfach so benutzt, so halt als Blindstudie und sollten da Sachen aufschreiben, die ihren Arbeitsalltag sie betreffen. Und die andere Gruppe hatte zusätzlich noch die Möglichkeit, die Artikel untereinander zu bewerten und diese Bewertungen untereinander zu sehen. Das heißt, da wurde man immer gefragt, fandst du diesen Artikel sehr, sehr hilfreich, nur hilfreich oder nicht so hilfreich oder der braucht noch Verbesserung? Und wenn du dann am Ende des Monats der warst, der die meisten hilfreichen Artikel hatte, dann standest du halt in der Liste ganz weit oben. Und das hat halt, wenn man dieses Paper halt komplett liest, dann dazu geführt, dass die Leute durchaus deutlich mehr Artikel überhaupt geschrieben haben und diese Last des Dokumentierens, was halt quasi immer so der Krampf ist in Unternehmen, dass halt die diese Kultur noch nicht haben, dass sie das durchaus angenehmer empfunden haben und sich dafür dann auch belohnt gefühlt haben, obwohl es ja eigentlich bloß wirklich nummerierte oder nummerfizierte, also die wirklich messbare Anerkennung der Kolleginnen und Kolleginnen war. Und das Paper hat mich sehr, sehr begeistert, weil sie halt wirklich sich aus, es kommt aus der Uni Bonn und hatte ein paar schöne Sachen mit drin. Also es ging dann auch um genau diese soziale Feedback-Kanal und dieser eine Klick, der dann von den Nutzenden zurückkam, der deutlich weniger Aufwand ist, hat dann dazu geführt, dass die gesamte Qualität deutlich zugenommen hat.
Naja, das kann aber auch schon negativ ausgelegt werden. Also ich erinnere an solche Systeme wie Mitarbeiter des Monats und dann kriegt man dafür dann extra nochmal irgendwie einen Bonus. Das kann halt auch zu Stress führen. Also damit kann man Teams kaputt machen, weil der arbeitet dann halt freiwillig umsonst noch irgendwie eine Stunde mehr und auf einmal erwartet der Chef von allen anderen, weil der nie genau hinguckt, erwartet er halt dieselbe Leistungsfähigkeit von allen anderen. Das ist dann auch schon wieder sowas, was so Dual-Use ist, wo man auch gucken muss, ab wann es schief geht.
Na genau, da kommen wir ja so Stück für Stück jetzt hin, dass es halt durchaus negative Aspekte von Gamification gibt. Am Anfang hat man ja die überhaupt, was Gamification ist, jetzt so die positivsten Beispiele mit ihren, naja, wahrscheinlich hoffentlich kleineren negativen Anteilen. Und jetzt könnte man mal drüber sprechen, was eigentlich die Gefahr bei Gamification ist. Und innerhalb der Arbeitswelt natürlich vollkommen klar, dass du durch solche Bonusprogramme natürlich dann das Verhalten der Mitarbeiter auch ins Schlechte für sie selber ändern kannst. Aus Sicht des Unternehmens ist das natürlich was Gutes, aber es sind noch ein paar andere Sachen, die dann eine große Rolle spielen, zum Beispiel halt überhaupt, dass halt Daten anfallen und dass die Datensammelei damit deutlich unterstützt wird. Wir werden das dann auch gleich uns nochmal bei den Versicherungen mit anschauen, aber auch, dass man damit mit der Verhaltensänderung auch ein bestimmtes Klientel oder bestimmte Bevölkerungsgruppe ansprechen kann, die da vielleicht nicht so resistent für sind, also zum Beispiel Leute, die halt zur Spielsucht neigen oder Leute, die sich halt gerne selbst hart optimieren und das dann auch in ungesundem Maße tun. Also so ein gängiges Beispiel, was ich da gefunden hatte, war, dass das Überfahren einer roten Ampel durchaus stattfindet, weil die Leute in irgendwelchen Apps für niedrigen Kraftstoffverbrauch halt Bonuspunkte bekommen und solche Sachen sind dann gefährlich.
Na, du förderst halt auch in einer gewissen Hinsicht mit der Gamification so ein bisschen die Inkompetenz. Also der Verkäufer ist halt gewillt, einen gewissen ein gewisses Volumen zu erzeugen zum Beispiel. Und da werden dann halt relativ viele Punkte auch einfach, die in Wirklichkeit gar nie da sind, einfach schön geschrieben. Und wie gesagt, bei der Inkompetenz mit Produkten, da schludert man halt, damit man schnell kommt und das nächste fertig machen kann und so weiter und so fort. Also in der Form, Produktqualität lässt nach, wie gesagt, na gut, Inkompetenz halt die Frage, ob das da reinpasst, aber auf jeden Fall Produktqualität lässt nach, ein bisschen die Zahlen werden unglaubwürdiger oder zumindest macht es die nach oben kaputt, weil ich halt, der will halt seinen Bonus bekommen und deswegen lässt er sich halt zum Schluss noch drei Namen einfallen, denen er jeden, was weiß ich, eine Versicherung verkauft hat oder wie auch immer. Also da gibt es ja genug Skandale, wo einfach Zahlen geschönt wurden, damit zum Schluss des Monats der Bonus ausgezahlt wird. Das sind dann halt auch so Nachteile von so einer Gamification in der Form, die man dann untereinander in diesen Versicherungsbuden da hat. Also diese Verkäufer, da gibt es ja diverseste Skandale, die genau, wo man genau zeigt, Gamification ist hier von Nachteil gewesen.
Ich meine, letztendlich ist es alle negativen Effekte, die man auch von Geld hat als Mittlungsinstrument in der Wirtschaft. Ne? Also halt genauso wie wir halt irgendwie neben Leute irgendwie ihren Kontostand schreiben und daran dann halt irgendwie ihren gesellschaftlichen Wert bemessen, for better or for worse. Und das führt dann halt dazu, dass die Leute alle möglichen Betrugsmaschen machen, um halt diesen Kontostand möglichst groß zu machen. So ist es dann halt mit diesen Gamification-Punkten auch. Im Zweifelsfall sind die Leute dann sogar noch skrupelloser, weil sie sagen, ja, es ist ja nicht echtes Geld, es sind halt nur irgendwelche Gummipunkte.
Und dann kommst du nämlich auch relativ schnell an irgendwelche rechtlichen Grenzen. Das hatte ich hier mit den virtuellen Währungen oder den virtuellen Werten. Wenn dann irgendwelche Dinge untereinander getauscht werden, die dann auch wieder irgendwelche Werte haben, beziehungsweise mit dem Datenschutz und dem Arbeitsschutz. Also da kann man ja durchaus mit den anfallenden Daten auch wiederum Arbeitseffektivitätsbewertungen machen und sowas. Und die sind ja zum Teil dann erlaubt und zum Teil auch nicht erlaubt.
Ja, diese Sache virtuelle Währung oder virtuelle Werte, das ist eigentlich auch ein absolut eigenes Thema. Es gibt mittlerweile ganze ökonomische Paper über Wirtschaftskreisläufe in irgendwelchen Online-Spielen.
Ja.
Und wie dann da irgendwelche falsche Designentscheidungen von den Entwicklern dann irgendwie die spielinterne Wirtschaft zum Zusammenbrechen gebracht haben und sowas. Aber das ist jetzt hier nicht der Punkt.
Genau. Der Punkt, deswegen wir uns eigentlich mit Gamification beschäftigen, war der Vorschlag, die Gamification sich mal bei Versicherungen anzuschauen.
Da gibt's halt jetzt schon länger Versicherungsprodukte, insbesondere im Bereich der Kfz- und Krankenversicherung, die so gewisse Gamifizierungsanteile haben.
Hast du denn jetzt in deinem Auto einen 12-Volt-Adapter mit GPS-Tracking, der schaut, dass du nicht zu schnell fährst? Oder hat dir das jemand angeboten?
Ich kenne zumindest Leute, die irgendwie eine Versicherung haben, gleich jeder fahren. Das ist natürlich praktisch. Aber jeder darf natürlich nur fahren, wenn er sich die passende App dazu runterlädt und dann während des Fahrens laufen lässt. Genau.
In der Form sind da eigentlich Deductions auch Gamification. Also man hat ja bei Krankenversicherung und sowas und bei diversen Versicherungen immer Deductions. Also zum Beispiel bei meiner Haftpflichtversicherung, wenn ich jemanden irgendwas zerlege, ziehen die mir 500 Euro ab. Das heißt, und bezahlen erst alles über 500 Euro. Das heißt, damit tun die wiederum gamen, dass ich einen kleinen Schaden, was weiß ich, mache meinen Laptop kaputt, der unter 500 Euro kostet, den nicht einreiche als Versicherungsschaden, sondern den selber bezahle.
Das ist einfach Selbstbehalt, das würde ich jetzt noch nicht.
Ja, würde ich jetzt auch noch nicht so zu Gamification zählen, insbesondere weil.
Das ist halt eine blanke Optimierung, deren Aufwand.
Ja, sie haben ja, also, wieso, dass du den nicht einreichst? Also, du kannst ihn ja einreichen, bringt halt nichts.
Ja, gut, okay.
Du hast schon irgendwie den Anreiz, als Kunde weniger zu kosten, ne? Also. Du willst ja quasi, also du bekommst diese komische App. Du fährst mit deinem Auto und das führt dann dazu, dass du weniger schnell fährst.
Nee, an der Stelle ja, aber das Beispiel, was Mull jetzt hatte, da habe ich ja im Zweifelsfall eher den Anreiz, hochzurechnen, warum der Schaden an dem Laptop jetzt größer ist. Und nicht zum Beispiel, wenn der jetzt, sagen wir mal, das ist doch ein teurer Laptop. Ja. Und dann, wenn ich den Selbstbehalt dann nicht habe, dann hätte ich jetzt vielleicht dann nur den Bildschirm getauscht, der wirklich kaputt ist. Und so sage ich im Zweifelsfall, nur der Laptop ist kaputt, dann müssen wir den jetzt wohl ersetzen.
Es gibt da ja auch wiederum Systeme, die noch relativ komplexer sind. Also zum Beispiel ist das wieder auf Jahre hoch. Also im ersten Jahr, wenn du nichts einreißt, kriegst du zum Beispiel 500 Euro wieder. Oder im zweiten Jahr sind es dann 600 Euro. Das geht dann halt so hoch, ja. Damit du einfach im Zweifelsfall das nie einreißt. Die Frage ist halt, ob das in irgendeiner Form zur Spielifizierung halt mit dazu passt. Aber ja, es ist halt...
Naja, irgendwie passt schon dazu. Ich würde sagen, es ist halt einer der frühesten Ansätze, die jetzt ja noch sehr unspezifisch sind.
Also bei Krankenversicherung ist das ja zum Beispiel viel so, wer sich mit privaten Krankenversicherungen schon mal auseinandergesetzt hat, da ist halt, ja, bezahlst die Zahnarztrechnung selber und dafür kriegst du dann halt am Ende des Jahres Summe X wieder oder sowas. Und das geht dann auch pro Jahr immer höher und so weiter und so fort. Also da gibt es da genug.
Naja, gut, aber das finde ich tatsächlich jetzt gar nicht mal das so Dramatische, oder ich sehe es gerade nicht, weil da geht es ja einfach nur um deinen Vertrag und dass du jetzt weniger sie kostest. In dem Sinne ist es ja eine relativ einfache Optimierung der Kosten, die sie sozusagen mit dir haben. Das Problematischere finde ich eigentlich diese Dinge, wo du dann halt einen Bonus kriegst, wenn du ihnen halt nachweist, dass du jeden Tag deine 10.000 Schritte gegangen bist. Oder bei den Kfz-Versicherungen gibt es so Zeug wie, du bist nicht nachts gefahren, du hast nicht zu ruckartig gebremst, du hast nicht zu viele Geschwindigkeitsübertretungen, du hast und so weiter.
Aber Simon, wenn ich nicht nachts fahre und wenn ich nicht zu schnell fahre, warum soll ich denn dann genauso viel bezahlen wie jemand, der viel zu schnell fährt?
Ja, das ist eine gute Frage, aber also grundsätzlich finde ich halt, dass Versicherungen eine Idee sind, Risiken zu solidarisieren. Und die Krankenschwester, die zur Frühschicht muss, die hat vielleicht nicht die Wahl, nicht nachts zu fahren. Oder die Oma, die nicht mehr laufen kann, die hat wahrscheinlich nicht die Möglichkeit, ihre 10.000 Schritte am Tag zu machen.
Das heißt, man bevorteilt eigentlich die Leute, die sich's leisten können, nur tagsüber zu fahren und langsam zu fahren, weil sie, blöd gesagt, viel Zeit haben oder sowas. Also es ist nicht ein faires Behandeln aller seiner Kunden und damit.
Genau, und dadurch tust du natürlich im Zweifelsfall die finanzielle Grundlage, die jetzt auch die Versicherung hat, verringern, weil du gibst denen ja dann einen Bonus. Und da du aber die Kosten für das Hüftgelenk der Oma immer noch hast, musste dann halt quasi dort im Zweifelsfall mehr Geld nehmen, weil das halt nicht mehr solidarisch von den anderen getragen wird.
Aber ist das nie eher eine Dummheit für die Versicherung, weil das hat eine extrem hohe Malefizienz oder Fraudulenz, also du kannst es halt extrem geben, du kannst es extrem, also wie willst du das nachweisen, das kannst du halt ja, jeder, der sich ein bisschen mit IT auskennt, der tut halt das Auto so manipulieren, dass der Sensor was anderes anzeigt oder, also das ist halt eine Sache, wo ich sage, wo vielleicht sogar schon die Versicherung zu weit gehen, die bilden sich ein, also Realität in Technik abbilden ist halt extrem schwierig und ich kann halt den GPS-Sensor faken, indem ich mit meiner Drohne drüber fliege.
Aber wie viele Leute machen das?
Nee. Also erstens kannst du das nicht, das skaliert nicht. Und zweitens, wenn du dann den Unfall hast und deine GPS-Koordinate ist falsch, dann hast du ziemlich sicher ein Problem.
Aber bei den 10.000 Schritten könnte ich anbieten, dass wir alle Fitnessbänder an einen Hund binden und den schicke ich dann mit meinem Vater spazieren. Dann kriegt er ganz schnell die 10.000 Schritte zusammen.
Das können wir probieren. Allerdings kannst du dann natürlich auch wieder lustige Datenanalyse von den Beschleunigungssensoren machen und dann können wir vermutlich auch unterscheiden, ob jetzt ein Hund da gelaufen ist oder eine Oma. Und so weiter und so, also
es... Naja, aber das ist doch schon ein Beispiel von dem, was ich sage. Woher willst du wissen, ob ich das war? Ich gebe einfach meinem Bruder, der sowieso jeden Tag 15 Mal rennt und dem gebe ich einfach eine Ohr rechts, eine Ohr links und er sagt dann, ich habe die getragen. Also willst du die mit meiner DNA verknüpfen oder also das ist halt meiner Meinung nach ein technisches Problem, wo die Versicherungen sich selber einfach kaputt machen mit sowas. Weil das nie ordentlich...
Das kann schon sein, dass sie damit langfristig Probleme erzeugen. Ich sehe aber, dass sie damit kurzfristig auf alle Fälle im Zweifelsfall für den Fernfahrer, der halt nachts fahren muss, sind sie halt trotzdem auch ein Problem.
Ich hatte mir mal so ein paar Schulungsunterlagen angeschaut für Versicherungsvertreter, wo er also aus Home Gamification ging. Und dort haben sie auch versucht, das zu begründen, warum jetzt Gamification für Versicherungen eine gute Idee sind. Und ich habe es mal so ein bisschen versucht, in eigenen Worten zusammenzufassen. Sie hatten auf jeden Fall den Punkt, den wir jetzt noch nicht genannt haben, dass mehr Daten eine Grundlage ist, den Kunden dann noch mehr Versicherungen aufzuschwatzen, also gerade denen, die sie nicht brauchen, so dass man dann halt damit wieder Gewinn erzeugt.
Ah, okay.
Dass man also quasi weiß, wen man ansprechen muss, um halt noch zusätzliche Sachen zu verkaufen. Dann, dass man sich damit ein jüngeres Publikum also erschließt, weil so dieses Gamification-Zeugs ist jetzt nicht, was Oma Erna oder Opa Erno irgendwie interessiert, sondern man kriegt damit tendenziell jüngere Menschen und damit gesündere oder aus versicherungstechnischer Sicht interessantere Kunden, weil die halt einfach länger da sind. Dann sind diese Rabatt-Angebote, also hier, was wir vorhin schon hatten, dieses in 5 Jahren so und in 6 Jahren so, aber auch nur, wenn du nicht, dann ist es in Vertragsform deutlich schwerer zu erklären als eine gamifizierte Variante davon. Also Gamifizierung kann einfacher sein als komplizierte Rabattangebote. Das war auch so ein Punkt, den ich jetzt nicht auf dem Schirm hatte. Und dann natürlich die offensichtlichen Geschichten, dass die Kunden den Anreiz haben, halt weniger zu kosten aus Sicht der Versicherung, beziehungsweise die Vorsorgemaßnahmen, zu denen man die dann motivieren kann, wie zum Beispiel Zahnreinigung oder das Joggen oder zu irgendwelchen Hautkrebsvorsorgen zu gehen und sowas. Ich habe da auch mal einen Link von der AOK Hessen, was lustigerweise eine der Krankenkassen ist, die am meisten Boni laut einer Internetseite, die ich da aufgerufen habe, durch persönliche Aktionen quasi gewährt, von den gesetzlichen zumindest, dass diese Vorsorgemaßnahmen natürlich dauerhaft dann auch günstiger sind und sobald man da jemanden dazu motiviert bekommt, dann sind da die 100, bei denen das die Vorsorge war und der eine, den man dann oder die eine, die man dann dadurch gefunden hat, deutlich günstiger als dann, wenn man dann halt 2, 3, 4, 5, 8 hat, die sich haben nicht entsprechend vorgesorgt. Also das war so die Sicht aus Versicherungsvertretern.
Ja, spannend zu sehen, was die da sich so dabei gedenken.
Na, ich bin da echt skeptisch. Also ich bin da auch so ein bisschen auf Simons Seite, weil es ist halt doch schon eine Verallgemeinerung von Risiko. Und gerade wenn ich das hier lese, 1000 Schritte pro Tag, das kann nur negativ sein. Also wenn du das falsche ich sag jetzt, das Knochengerüst hast.
Wenn du gerade den Bruch im Becken heilen sollst, ist vielleicht auch keine gute Idee. Wenn
genau, oder 1000 Schritte kann auch sein, irgendwann fährt mich das Auto dann deswegen um. Wenn ich jetzt im Büro gewesen wäre, hätte mich halt nie umgefahren, weil ich halt gerade zu dem Zeitpunkt dort war. Also das sind halt so Sachen, wo ich mir nie so sicher bin, ob das langfristig uns weiterbringt und ob das langfristig sogar positiv für die Versicherung ist, also für die Gesellschaft, finde ich das halt. Ich finde das in allerlei Hinsicht nochmal echt, also da muss man echt noch ganz viel Papers für schreiben.
Naja, bezüglich auf Autoversicherung finde ich es auch gerade lustig, habe ich jetzt irgendwie mehrmals so Werbung gekriegt, da hat jetzt wenig mit Gamifizierung zu tun, aber irgendeine Autoversicherung, die mir andrehen wollte, dass ich doch mein Auto bei ihnen versichern will und die dann groß damit geworben haben, bei uns können sie so und so viel Euro sparen. Ja, also wenn ich bei ihnen wirklich so viel Euro sparen kann, dann müssen sie mir Geld rausbezahlen, weil so viel kostet meine Versicherung nicht.
Aber dann, ja, müssen die irgendwie auf die Idee gekommen sein, dass du aktuell bezahlst.
Das ist immer wieder bei dem, was ich am Anfang halt sagte, Werbung ist halt reine Lüge und keinen interessiert es. Also ich meine, wenn ich beim Notar lüge, dann wäre ich dafür eingeknastet. Wenn ich auf der Werbung irgendeinen Scheiß erzähle, der total nie funktioniert, da sagt jeder, ja, ist Werbung, tschüss. Also ich bin da schon auch dafür, dass man dann dort mal ein bisschen Konsequenzen bringt, genau. Also wer es so übertreibt, dass es zum Schluss total sinnlos ist, der muss das dann nur liefern. Also und nicht bloß bei einem, bitte. Also das, ja.
Und können wir jetzt nochmal den Bogen zu den Daten schlagen, die die Versicherungen dafür brauchen, beziehungsweise die überhaupt, die Anbieter solche gamifizierten Modelle brauchen, dass das im Zweifel nicht immer eine gute Sache ist?
Nee, das natürlich das Auto, was weiß, wo ich die Geschwindigkeit übertreten habe, das weiß natürlich auch, wo ich gewesen bin.
Und das gibt es der Versicherung im Zweifel weiter, zumindest ist das nicht ausgeschlossen und die weiß dann, wann ich wo war und kann daraus wieder irgendwelche Sachen schlussfolgern und so geht's bei Gesundheitsdaten weiter.
Ja, oder ne? warum mache ich meine 10.000 Schritte eigentlich immer nachts zwischen 3 und 5? Ja?
Na, das Schlimme daran ist ja, dass du damit ja wieder auf Leute, die das nicht haben, denen ihre Bewegung zurückverfolgen kannst, mit denen du Daten korrelierst. Also das ist ja dann wieder ab einer gewissen Größe, was weiß ich, da draußen fahren halt bloß 100 Autos rum. Ich kann aber Daten von, was weiß ich, 150 Autos zurückrechnen, weil ich sehe, das Auto ist zu der Zeit in dem Moment, das ist zu der Zeit in dem Moment, darum ist bla bla bla. Also es gibt halt so Sachen, die man teilweise heute noch gar nie versteht, wie man durch Korrelation dann sowas machen kann. Also ich bin da vorsichtig mit sowas. Also
es ist ja dann auch das Nächste, wir haben ja jetzt hauptsächlich von dem Nudging geredet, aber denn beim Nudging gehört ja auch immer noch das Scratching dazu, also quasi die Negativanreize auf der anderen Seite, und das kann es ja dann auch noch genauso geben. Also jetzt gerade ist es halt so, dass es dann halt ein paar Euro günstiger ist für die Leute, die die Telematikversicherung irgendwie mitmachen. Irgendwann ist dann halt die Sache, wenn es dann hinreichend viel Marktanteil hat, drehen sie dann vielleicht den Spieß um und sagen, es gibt jetzt nur noch die Telematikversicherung, und wenn du jetzt das nicht dem nicht zustimmst, dann kriegst du einfach gar keine Autoversicherung, und bei Autoversicherung weiß man, was das heißt, man darf dann das Auto nicht mehr bewegen, wenn man keine hat. Und man könnte ihm ja zustimmen, weil das ist ja auch alles datenschutzkonform und bla bla. Ne? Und, oder halt auch bei der Krankenversicherung, ne? Wenn du dann irgendwie, wenn sich dann herausstellt, du hast hier nicht deine irgendwie 10.000 Schritte am Tag gemacht und das zu oft nicht, dann kriegst du halt jetzt die Warnmeldung, jetzt krieg mal hier deine Bewegung irgendwie in Ordnung, oder du wirst jetzt auf die schwarze Liste gesetzt und kriegst einfach gar keine Krankenversicherung mehr. Ne? Also das ist zwar ein Szenario, das sieht jetzt irgendwie unendlich weit weg aus, aber im Zweifelsfall wird dadurch auch der Weg dahin geebnet.
Na, ich meine, wir können da ja mal einfach ein aktuelles Beispiel vorholen. Also ich sag bloß so 2G, das ist ja auch schon so ein bisschen Crutching. Also jemand, der sich halt nie impfen lässt, der muss halt zu Hause bleiben, ja, in der Form. Also, und man könnte das positives Nudging dann wieder so machen wie, du kriegst deine Bratwurst, wenn du dich impfen lässt. Also ist ja dann wieder dort wieder halt genau dasselbe, bloß ist halt gerade ein aktuelles Beispiel.
Ja, nö, klar.
Kommt aber nicht für jede Impfung im Punkt. Also deswegen ist es keine Gamification in dem Sinne.
Ach nicht? Verdammt.
Was, ich krieg für die Grippeimpfung keine Bratwurst? Scheiße.
Das Scratching hatten wir ja auch schon in diesem Sinne von, wer jetzt nicht geimpft ist und dann trotzdem krank wird mit der besagten Krankheit, die wir jetzt hier nicht weiter nennen, dann kriegt derjenige keine Lohnfortzahlung mehr. Ne? Dann eventuell, es wurde auch dann auch schon irgendwie gefordert von wegen, die müssen dann für ihre Behandlung selbst zahlen, wenn sie dann deswegen trotzdem ins Krankenhaus müssen, obwohl sie nicht geimpft waren. Ne? Das ist ja dann genau schon, ja, also das ist genau der Punkt, was ich eben meinte mit, das ist gar nicht so weit weg, wie man immer denkt. Ne? Die Zivilisationsdecke ist dünn.
Wir hatten das doch schon, die Tests mussten die doch irgendwie alleine schon bezahlen, oder? Wenn sie nie geimpft waren irgendwie, also insofern...
Naja, es war halt immer noch so diese rote Linie von, wenn du wirklich krank bist, dann wirst du auch noch behandelt von der Krankenversicherung, auch ohne Wenn und Aber. Aber auch diese rote Linie wird ja jetzt zumindest ausgetestet im Diskurs.
Im Übrigen war es bei der, nur um korrekt zu sein, bei der Lohnfortzahlung war es nur, wenn du wirklich krank warst, hast du sie trotzdem gekriegt. Wenn du mit Verdacht in Quarantäne warst, hast du sie nicht gekriegt.
Naja, die Frage ist halt, inwiefern das jetzt Gamification ist. Also Nudging schon, aber ob das jetzt und Crutching, ob das jetzt aber da Gamification, na gut, es hat Ansätze zumindest.
Es ist ein Spektrum.
Das haben wir ja schon geklärt, dass das immer so ein bisschen verschwommen ist. Wie gesagt, wie wir schon gesagt haben, es bringt halt jetzt noch nichts, dass den Impfausweis mit allen Impfstickern voll zu machen, da kriegt ihr noch keine Bonuspunkte bei Bonuspunkte beim Weihnachtsverkauf.
Genau. Ja, nee, das ist es. Panini-Sammelhefte für die Impfstoffe. Und dann können wir hier gegenseitig tauschen. Hier. Ich hab hier noch irgendwie ein BioNTech über. Kann mir jemand noch irgendwie Johnson rüberreichen?
Man kann das doch noch weiter, es gibt doch noch Tetanus und so weiter und so fort, da gibt es doch genug Impfungen, die mal so eine Aufkleber im Impfzettel, das
genau, ich habe hier ein Shiny FSME, wer...
Was?
Ich bin ja sogar dafür, dass man mit der Impfquote noch ein bisschen geben könnte, also wenn man den Leuten jetzt einredet, hier, ihr seid besser als die Bayern oder sowas, das musst du denen halt irgendwie einreden und dann tun die sich gegenseitig so ein bisschen aufstoßen.
Ja, das hatten wir, die Idee hatten wir ja vorletzte Woche schon, dass man der RKI-Seite mit den Zahlen...
Tabu!
eigentlich
warte mal, das tun wir auspiepsen.
Spalter.
Eigentlich so eine Vorschaltseite machen müsste, wo die Lieblingsfußballmannschaft abgefragt wird und dann entsprechend das Farbschema angepasst wird.
Ja, oder wir Sachsen haben halt einfach das mit der Highscore falsch verstanden und ja, sind halt jetzt sehr weit oben. Okay, also vielleicht können wir das Ganze jetzt nochmal so rund zu Ende bringen, bevor wir uns jetzt in dem Sumpf, in den sich ganz viele andere Angebote suhlen, jetzt zu sehr strapazieren. Die Gamification muss vielleicht zusammenfassend gesagt nichts Schlechtes sein, wird aber oft benutzt, um Daten zu sammeln, die dann wieder schlechte Folgen haben könnten, die grundsätzliche Solidarsysteme aushebeln. Und gerade in diesem Versicherungskontext stehe ich zumindest sehr skeptisch gegenüber, die zu gamifizieren, gerade wenn es um sehr prekäre Daten geht, wie wo befinde ich mich oder welche Gesundheitsdaten fabriziere ich, gehe ich regelmäßig spazieren oder nicht oder mache ich das zu Uhrzeiten, wo es gefährlich ist oder in Gegenden, wo das gefährlich ist. Solche Sachen sind einfach Dinge, die dem Solidarprinzip so sehr entgegensprechen. Kann man das vielleicht so zusammenfassen oder möchtet ihr noch was ergänzen?
Ich würde vielleicht ergänzen, dass ich Gamification nicht grundsätzlich verurteile. Ich meine, das haben wir ja auch herausgearbeitet, dass es positive Beispiele dafür gibt. Wenn es halt ein Werkzeug ist, um mein selbstgesetztes Ziel irgendwie mit meinem Echsenhirn kompatibel zu machen. Also wenn wir hatten ja das Beispiel Sprachenlernen und ich wäre definitiv, wenn ich nicht so gamifizierte Apps und sowas gehabt hätte, wäre ich nicht so effizient darin, dieses selbstgesetzte Ziel zu erreichen, wie wenn ich das nicht gehabt hätte, wenn ich das jetzt mit in Anführungszeichen klassischen Methoden machen würde, ausschließlich. Von daher, wenn es eine Gamification ist, die der Nutzer sich selber aus freien Stücken auferlegt, um sein eigenes Ziel zu erreichen, dann bin ich da absolut dafür. Aber wie so oft in unseren Themen, es erfordert einen kritischen Umgang des Einzelnen und dass wir in irgendeiner Form diesen kritischen Umgang fördern, anstatt uns halt das einfach nur von irgendwelchen Versicherungen oder Krankenkassen und was nicht alles vorsetzen zu lassen oder Supermärkten.
Also da kann ich dir bloß zustimmen, als jemand, der auch intensiv Sprachen lernt. Also ich habe das heute auch wieder gemerkt. Es gibt so ein Buch aus Papier, da stehen, ja, lern die Sätze. Wo ich mir sage, boom, ich möchte die Sätze in meiner App drin haben. Warum gibt's das nie? So, weil ich die einfach viel schneller lerne, abends, bevor ich im Bett gehe, meine 5 Vokabeln oder in dem Fall 5 Sätze fertig mache. Und was lerne ich zum Schluss? Ich lerne die Vokabeln, die in der App drin sind und nie die Vokabeln, die im Buch drin sind. Da freut sich wieder der Lehrer zum Schluss. Also, es ist absolut sinnvoll. Ich persönlich denke dann immer, habe auch manchmal so ein bisschen ein ganz kleines, schlechtes Gefühl, wo ich mir überlege, was lernt die App jetzt gerade schon wieder von mir? Weil, wenn ich diese App öffne und ich habe gerade kein Internet, dann sagt die App, ich kann gerade nie öffnen. So, das ist halt wieder so ein Punkt, wo ich mir sage, muss das sein? Also ich will doch bloß ein paar Vokabeln lernen, warum brauchst du dafür Internet? Du kannst doch meine Highscores auch später hochladen, wenn du die denn hochladen musst. Genau, also ich, wie gesagt, bin da absolut auf deiner Seite, Xyrl. Ich bin aber auch skeptisch, muss ich dazu sagen. Ich denke, wir sollten die Vorteile davon nutzen, sollten aber auch extrem vorsichtig sein, was rauskommt, nicht, dass wir dann wieder das nächste gamifizierte Facebook haben oder was weiß ich, in der Versicherungsbook oder keine Ahnung, genau.
Also was wir noch gamifizieren müssen, ist, dass du irgendwie Punkte bekommst, wenn du meinen Namen richtig aussprichst. Dann müssen wir uns noch irgendwas überlegen.
Ich denke,
ich sag einfach,
damit können wir es belassen lassen und entlassen euch aus dem Podcast und bis demnächst wieder in eurem Podcatcher und hoffentlich auch im Radio.
Und bleibt gesund.
Tschüss. Auf Wiederhören. Bleibt gesund. Tschüss. Ciao.